Hallo und ein freundliches Gute aus dem Schönwald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege 24 Detailing Gebabbel Podcast. Hier ist der Tommy, der Timo kommt gleich noch dazu und wird mich heute endlich mal wieder unterstützen und zwar mit einem neuen Format, was wir für euch starten, nämlich ein Q&A Frage-Antwort-Format. Wer unsere Instagram-Seite verfolgt, der hat das vielleicht schon das ein oder andere Mal entdeckt, dass wir dort über die Stories euch Fragen stellen lassen und diese Fragen dann eben hier über Instagram auch beantworten. Wir haben jetzt zuletzt einige Fragen gesammelt, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen hier so ein Q&A starten über einen Podcast. Die werden wir dort exklusiv beantworten und das machen wir jetzt auch an dieser Stelle. Wir werden also einen kleinen Mix haben aus ganz neuen Fragen und eben älteren, die schon über Instagram beantwortet wurden. Aber da ja wahrscheinlich nicht alle unserer Zuhörer auch bei Instagram unterwegs sind, ist das, denke ich, für jedermann und jede Frau natürlich von Interesse. Und es ist ein ganz, ganz bunter Fragenkatalog geworden und teilweise sehr witzig. Beispielsweise wollte jemand wissen, was unsere Traumautos sind oder auch was unsere größten Autopflege-Fails, also wo wir irgendwas verbockt haben, gewesen sind. Darüber wird gesprochen, aber wir werden natürlich auch einige Fachthemen dabei haben. Beispielsweise werden wir über Versiegelung sprechen. Jemand wollte wissen, was es denn mit dieser ominösen Neuerung bei der Microfiber Madness Incredibrush auf sich hat. Auch das wird zum Thema werden. Ansonsten, klar, ganz viele Themen rund um die Autopflege, egal ob Politur, Lederreinigung, Innenraumreinigung. Also wir haben eigentlich alles dabei. Wir werden auch diverse Produkte ansprechen, die wir derzeit nicht verkaufen oder vielleicht auch uns gegen einen Verkauf entschieden haben. Auch darauf bezogen gab es ein paar Fragen von euch. Also es wird richtig interessant. Bleibt am Ball, denn nach dem Intro geht es schon direkt los. Und ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß. Und dann geht's auch schon wieder los mit unserer neuen Podcast-Episode. Heute endlich mal wieder mit dem Timo zusammen.
Hallo zusammen.
Da ist er. Ganz unvorbereitet heute.
Also völlig spontan.
Nicht, dass du sonst viel mehr vorbereitet wärst.
Wie der Niederrheiner sagen würde, na, wiederhol nochmal.
Ich hab's schon wieder, keine Ahnung, was das für ein Gefasel war.
Usem Lameng.
Mhm. Heißt, also die Übersetzung hatte mir gesagt gerade, das heißt aus der Hüfte geschossen.
Sozusagen.
Also, oder aus der Hüfte, wie?
Ja,
genau. Also wir in Deutschland würden sagen, aus der Hüfte geschossen. Oh, jetzt habe ich mich gerade mit Niederrheinern richtig
fett angelegt.
Richtig angelegt, okay. Na gut, ich nehme es zurück. Mundart gibt es ja irgendwie, ist das dann Mundart? Ja, ne?
Schon, ja.
Okay, also wir machen also einen, um es mal eben ganz hochdeutsch zu sagen, wir machen ein spontanes Frage-Antwort-Spielchen bezüglich oder Bezug nehmend auf eine Frage-Antwort-Runde oder auf zwei Frage-Antwort-Runden, die ich über Instagram gestartet habe. Die meisten von euch, die dabei sind, die wissen ja, wie sowas läuft. Das macht ja irgendwie fast jeder Instagram-Account mittlerweile. Von wegen, stellt mir eine Frage und dann könnt ihr Fragen stellen, die nur wir sehen und wir können dann entweder euch direkt antworten oder wir antworten öffentlich, indem wir quasi eure Frage wird dann angezeigt und wir antworten entweder in Wort, Bild oder beidem oder Video. Ja. Das so.
Davon habe ich jetzt nichts verstanden.
Genau. Ich wollte gerade sagen, der Timo guckt schon so, what? Also Timo ist Instagram-Noob tatsächlich. Ich bin mittlerweile absoluter Instagram-Fan eigentlich, weil das echt ein cooles Medium ist. Gerade für so eine Interaktion finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Also,
ja, glaube ich dir.
Ein paar Mal haben wir ja schon drüber geredet, dass es ganz spannend ist, was die Leute an Fragen raushauen. Wir haben einfach mal alle möglichen gesammelt. Ich habe mir alle möglichen Screenshots gemacht, weil tatsächlich das Speichern von Fragen eher ein bisschen schwierig ist bei Insta. Aber nichtsdestotrotz kriegen wir das, glaube ich, irgendwie schon gebacken, würde ich sagen.
Oder? Bestimmt.
Genau. Also der Timo ist da noch nicht so ganz drauf vorbereitet. Und das freut mich besonders, weil spontan funktioniert am besten.
Bringen wir ihn mal ins Schwimmen.
Genau, richtig. Und ich habe ja auch eine Instagram-Runde gemacht, schon 5 Wochen ist das her. Sagt mir zumindest Instagram. Es hört man bestimmt unsere Klingel gerade. Hörst du das durch den Kopfhörer?
Durch den Kopfhörer schon, aber auf dem Mikro?
Ja, wahrscheinlich nicht. Aber egal. Also es kommt gerade unsere Post und klingelt. Das ist. Aber gut, wir starten einfach mal rein und gucken, wo uns die Reise hinführt. Nur zur Einleitung, wer uns natürlich Fragen gestellt hat und jetzt nicht drin vorkommt, nehmt es uns nicht krumm. Weil, ja, wir können, glaube ich, nicht alle beantworten. Das waren gestern so viele. Das war echt krass. Bis abends habe ich Fragen beantwortet und heute Morgen auch noch und habe nicht alle geschafft. Okay. Das ist, weil das hält halt schon auf. Du musst dann ein Bild dazu machen, du musst den Text überlegen. Das ist schon, ja, aber ist cool. Also es funktioniert.
Du hast die Fragen immer mit Bild und Text beantwortet?
Ja, guck mal, ich habe ja mein Handy da. So siehst du es hier zum Beispiel. Hier, ne? Oder okay. Hier kann man, kommen wir gleich mal zu. Genau, also es wird immer mit Bild und Text beantwortet oder nur mit Bild, wenn es einfach ist. Ja, das ist, Das ist Interaktion, Timo.
Das ist Instagram. Ich habe es nicht verstanden.
Genau. Nicht so schlimm. Also so, wir legen los. Es geht los mit der ersten Frage, die uns vor 5 Wochen gestellt wurde. Und zwar lautet die Frage, kann ich lackierte Bremszettel versiegeln? Grüße in diesem Fall, hat das dazu geschrieben, David von 86 Performance oder 86 Performance. Ich habe es ja bei Instagram beantwortet, aber wir beantworten jetzt quasi nochmal. Vielleicht kommt jetzt was Neues bei raus, wenn der Timo das anders sieht.
Da muss ich sagen, nee, geht überhaupt nicht, auf gar keinen Fall.
Genau, kannst du so nicht machen. Dann kommt
was Neues bei raus. Nein, natürlich geht das. Also ist ja lackiert. Ne? Also im Prinzip, also eigentlich kann ich wahrscheinlich sogar möglicherweise die gusseisernen Bremszettel auch versiegeln. Wobei da wieder das Problem zum Vorschein treten könnte, wissen wir ja bei G-Technik C5 zumindest, dass die keine Freigabe geben für im Winter gefahrene Felgen. Also blanke Metallfelgen, die im Winter gefahren werden, weil unter Umständen das Salz unterwandern könnte und dann Rost verursacht. Das hast du natürlich dann bei gusseisernen Bremssätteln auch.
Genau, also die lassen wir mal lieber außen vor, weil wir wissen es definitiv nicht. Ne? Also wir haben da noch nie nachgefragt. Ich weiß auch gar nicht, ob das Sinn macht, so einen Gusssattel irgendwie zu versiegeln. Also ich meine, gut, was macht Sinn, was macht keinen.
Aber geht ja klar.
Ne? Und so, wir nutzen eigentlich immer C5, würde ich sagen. Ne? Das ist so unser. Ja. Also das ist eigentlich ganz cool. Habe ich auch da bei Instagram dazu geschrieben. Wenn wir Felgen mit C5 versiegeln, dann, gerade wenn die Felge unten ist, dann bietet sich das an. Ihr habt einen Rest vom C5 in der Flasche drin, von der G-Technik Felgenversiegelung und dann knallt man die einfach auf die Bremszettel mit drauf und alles ist gut.
So ist es.
Das und
ist
dann
so.
Perls. Dann Perls. Wer kann schon von sich sagen, dass der Perl eine Bremszettel hat?
Muss ja, genau. Nur die es machen.
Muss man nochmal so sehen. So, es kommt hier gerade schon eine Ladenabholung. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Leute verstehen, dass wir hier drin Podcast aufnehmen. Der Postfahrer hat gerade sehr ungläubig hier reingeguckt. Ich dachte, er fährt gleich gegen die Halle, weil er irgendwie mehr auf uns geguckt hat mit Kopfhörer und Mikro als auf die Straße. Aber naja. Genau, okay. Also somit, ja, definitiv, Bremssättel kann man versiegeln und macht durchaus auch Sinn.
Ja, also, absolut.
Genau, weil, also mindestens, weil es perlt.
Weil es schön aussieht. Nee, das ist schon auch so, dass du dann, ich sag mal, ich kenne ja das Spielchen aktuell, dass ich relativ häufig in die SB-Box gefahren bin und dass du dann tatsächlich, wenn du das häufig machst, in meinem Fall täglich, auch den Bremsstaub sofort runterspülst, einfach tatsächlich. Also da bleiben die Bremssättel auch wirklich eine längere Zeit lang nur mit Wasserkontakt über den Hochdruckreiniger schön
frisch. Das hat auch einen praktischen Nutzwert auf jeden Fall.
Genau.
Gut, damit wäre die Frage beantwortet. Es geht heiter weiter. Und zwar, gut, wurde schon beantwortet, das ist eine Frage an mich tatsächlich. Wie viele Kilometer hat Tommys Dodge die letzten 5 Jahre gefahren? Liebe Grüße, Julian.
Darf ich mal eine Vermutung anstellen?
Ja.
5 Jahre. Hast du das wirklich nachgeguckt?
Nee, ich habe nicht
nachgeguckt. Du konntest es nicht exakt sagen.
Hast ich habe es mit einem, hier, warte mal, ich zeig's dir, ich habe es mit so mit einem Elvis mit Heiligenschein, habe ich es.
Ach so, okay. 5 Jahre, also warte mal, ich bin seit 2014 hier, das sind 6 Jahre. 400 Kilometer.
Ja, das ist gut möglich, theoretisch, ja. Es klingt schon das Telefon nach der Abholung. Entschuldigung, Timo. Er läuft suchend auf der Straße rum. Vielleicht ist er will auch gar nicht zu uns. Naja, gut. Er läuft auf jeden Fall die falsche Richtung. jetzt hat er, glaube ich, das Gebäude erkannt. Ja, gut, ist auch schwer zu sehen. Oben Autopflege 24. Aber gut, ich wollte eigentlich nur ablenken von dem Fahrzeug. Tatsächlich ist es so, ich weiß es nicht, wie viel. Der Wagen hat jetzt, glaube ich, irgendwie 22.000 drauf. Ich kann zumindest so viel sagen, letztes Jahr hatte ich quasi am Ende des Jahres noch den Sprit vom Frühjahr drin. Wobei man auch sagen muss, da passen über 100 Liter rein, aber die gehen auch schnell weg bei so einem Rennen. Also von daher, ich bin nicht wirklich viel gefahren. Ja, das stimmt leider. Ich habe es dann auch mit dem I have no time, der I have no time Grafik versehen. Aktuell steht er, weil die Batterie im Eimer ist. Ich habe gerade eben ein Angebot bekommen für 380 Euro eine Batterie. Ich
dachte, ach ja, das ist ein Schnapper.
Ja, stramm. Aber gut, hilft ja nichts. Ne? Irgendwie muss das Ding wieder laufen und es ist immer noch die erste Batterie, trotz rumstehen.
Okay.
Also von daher, ja, also wir hüllen den Mantel des Schweigens über diese Frage und kommen schnell zur nächsten. Da ist schon wieder die G-Technik Felgenversiegelung gefragt tatsächlich. Ah, das ist ein Pizzamann. Okay, geil, stellt gerade die Pizzabox auf sein Audi A3. Herrlich. Aber gut, auch das soll uns egal sein. So, stellt uns eine Frage. Kann man die G-Technik Felgenversiegelung mit einer Airbrush-Pistole auftragen?
Ah ja, das ist eine spannende Frage.
Also ist eine spannende Frage. Ich weiß, ich habe es gesehen, dass es geht. Habe das auch wahrheitsgemäß so beantwortet mit möglich, aber haben wir selbst noch nie gemacht.
Richtig. Genau. In der Mangelung einer Airbrush-Pistole. Genau. Aber grundsätzlich, warum soll es nicht gehen? Ne? Das Zeug ist komplett klarflüssig. Ja. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es sehr gut geht. Da hast du natürlich eine sehr gleichmäßige, homogene und sehr vor allen Dingen dünn dünne Schicht dann aufgesprüht. Mhm. Und tust dich wahrscheinlich auch beim Auswischen etwas leichter. Aber wir haben es tatsächlich noch nicht gemacht. Nee.
Genau, also das, daher würden wir auch nicht viel mehr drüber sagen können und wollen, weil alles, was wir sagen, kann nachher für oder gegen
uns verwendet werden. Ich mache mir bei sowas ja immer Gedanken über die Airbrush-Pistole, weil das Ding muss ja auch gesäubert werden und du hast da halt eine glaskeramische Versiegelung durchgeschossen. Also was passiert mit den Düsen und dem ganzen Kram? Ne? Wie kriegst du das C5 da wieder raus, ne? Bevor es da drin auskristallisiert?
Gut, ich vermute mal, dass der Weg gleich sein wird, wie wenn du ein Lack verarbeitest mit Airbrush, weil die müssen ja auch danach gereinigt werden und ich vermute mal, da jagen die auch dann irgendwie Lösungsmittel durch, Aceton, was weiß ich was irgendwie und dann feuerfrei und ja, und dann ist das gut. Ne? Das ist, denke ich mal, so der richtige Weg. Okay, dann, aber wie gesagt, ne, wir können nicht viel mehr zu sagen, weil, ja, in der Mangelung an Erfahrung.
Richtig.
Genau. Ja, auch ganz schöne Frage gewesen. Eure Traumautos.
Wer fängt an?
Mach du mal.
Oh, das ist Porsche 911, Baujahr 1984.
Wieso genau sogar? Also es gibt wirklich ein Traumauto bei dir?
Das würde jetzt ganz oben stehen, ja. Okay. Also von so Young Oldtimer-mäßig, ja. Also moderne Fahrzeuge mag ich eh alle irgendwie nicht. Mhm. Ja, ich glaube doch, das wäre ziemlich weit oben, ja.
Okay, also ich kann es gar nicht sagen, tatsächlich. Ich hab beantwortet bei Instagram, habe ich geschrieben, ganz ehrlich, ich liebe schöne Autos, egal welcher Marke, tendenziell aber unvernünftige US-Cars. Oder das wäre so meine Tendenz. Also ich kann es echt nicht sagen. Also ich sag mal, wenn der ein oder andere Zuhörer kennt den schönen Aufkleber GSKR, den ich mal jemandem reingelegt habe, hat ein Freund von mir mal gemacht, Geld spielt keine Rolle. Mhm. Und wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich tatsächlich mich nicht in irgendeinem Supersportwagen-Segment bedienen. Also ich würde gerne mal sowas fahren. Also ich würde gerne mal, egal ob das ein Lamborghini Aventador ist, würde ich gerne mal fahren, einfach um es mal gemacht zu haben. Oder vielleicht noch was Krasseres, so ein wie heißen sie diese mit A? Fällt mir jetzt gar nicht ein. Egal, vielleicht auch gar nicht mit A. Egal, also diese wirklich so Supersportwagen. Sonda zum Beispiel ist nicht mit A, aber auch.
Pagani,
so, ja, genau. Richtig, vielleicht habe ich die auch gemeint gerade. Aber da gibt es noch was anderes, Artega oder sowas. Egal, ja. Also so ein Supersportwagen würde ich gerne mal fahren, einfach ums Fahren. Gefahren zu haben oder mitgefahren zu sein. Aber selbst wenn das Geld da wäre, was in diesen Sphären ja ohnehin utopisch ist, aber selbst wenn, ich würde es nicht machen wollen, weil das ist für mich nicht das Sinnbild von einem Traumauto. Also auch ein Lambo finde ich spektakulär, also an sich. Klar. Einfach von der brachialen Gewalt und auch von dieser Optik einfach. Aber ich wollte es nicht haben. Also das, ich bin dann doch eher so. Also mittlerweile finde ich wieder so eine Corvette richtig geil, muss ich sagen. Also gefällt mir richtig gut. Auch die neue, muss ich zugeben, auch die sehr viel diskutiert Frevel. Wird.
Ja, ich weiß.
Mittelmotor Frevel. Genau, richtig. Das ist die böse Mittelmotor-Corvette. Aber ich finde sie richtig schick. Also das wäre so ein Ding. Aber ansonsten so richtig, wie ich schon geschrieben habe, entweder ganz unvernünftige moderne Muscle Cars. Ich wollte ja früher immer einen Dodge Challenger haben, einen SRT8.
Ja.
Also mein Wunschtraum. Mittlerweile gibt es eine Hellcat und ich glaube sogar eine Hellcat Red Eye. Die ist dann noch schlimmer. Also ich glaube, irgendwie über 700 irgendwas PS das Ding.
Oh, ist ja schmal.
Ne? Also für so mal kurz zum Bäcker oder so fände ich das schon.
Ja.
Also sowas wäre schon. Ja, gut. Aber ist ja gerade, momentan ist der Sprit billig.
Stimmt.
Nee, also so ein Ding wäre schon schön. Also das so in die Richtung würde ich eher gehen. Oder wenn es dann andersrum gehen würde, was richtig Altes. Aber auch amerikanisch. Jetzt irgendwie einen alten Charger oder sowas. Oder mein da kann ich ja mal so ein Nähkästchen plaudern. Ich habe es leider nie verwirklicht, um ehrlich zu sein. Wir haben damals mit Madness angefangen und wir haben uns, also man soll sich ja mehr Ziele setzen. Ja, also ich bin nie einer, der sagt, dieses Jahr will ich so und so viel 1.000 Euro Umsatz haben, ich will 1.000 Tücher verkaufen, 1.000 Backenheiser. Nee, war irgendwie nie so mein Ding. Ist vielleicht wirtschaftlich blöd, weil man da irgendwie vielleicht weiterkommt mit Zielen, aber egal. Ja. Ich habe mir damals gesagt, wenn wir die erste Charge, und das war der erste Container, glaube ich, oder die ersten zwei Container, ich weiß nicht mehr genau, das muss ja auch monetär irgendwie abbildbar gewesen sein, Madness-Tücher verkauft haben, dann kaufe ich mir einen amerikanischen Milchwagen, so einen schönen Chevy-Pickup zum Beispiel, aber einen schön gemachten natürlich, der so richtig schön hier mit Holzladefläche und so, also richtig nicht so ein 0815-Ding, sondern eben ein schön gemachter eben. Ich habe es nie gemacht.
Hast du nicht gemacht?
Nein, weil wir haben schon ein paar Containerladungen verkauft mittlerweile tatsächlich, aber ich habe es nie gemacht und lustigerweise, weil ich gerade das Bild sehe, was ich gepostet habe, das ist halt auch hier so ein schöner drauf, den ich von der Sima abfotografiert hatte und ich habe es leider nie gemacht. Hatte damals, glaube ich, auch den Grund oder bis heute, weil ich halt schraubertechnisch 0,0 kann. Mm,
ja.
Und so Dinge sind trotz modernen Optimierungen, ich glaube, wenn du nicht richtig schrauben kannst, dann kannst du so ein Auto nicht fahren.
Das ist, dann steht hier noch so ein Ding rum.
Ja, stimmt. Wir haben ja schon Pickup hier. Mhm. Ja, okay. Naja, das. Okay.
Den Lambo kriege ich übrigens bei meiner Frau nicht durch.
Nee?
Nee. Also finde ich auch cool. Ah, ich mag dieses eckige Design, ja, aber kriege ich da nicht durch. Nee.
Ist ja auch Porsche schon. Ist blöd, Lambo, weil eigentlich wäre das ja dann, ne? Also.
Bisschen, ja, ja, ich bin ja bald da.
Genau, also, ne, ja, also mein, machbar wäre es ja.
Ja, muss natürlich.
Man sagen. Ja, also, ne? Schade eigentlich, ne? Ich muss mit dir mal reden, glaube ich. Ja. Weil dann könntest du mich ja mal mitnehmen.
Das könnte ich machen, ja.
Weil ich will ihn ja nicht. Du willst ihn, aber du darfst nicht. Das ist eine blöde Kombination eigentlich.
Ja, ja gut. Aber Wiesmann wäre übrigens die zweite Geschichte. Also Porsche 911, 1984, 1985 oder ein Wiesmann. Wiesmann ist auch gerade egal. Also welches Modell, komplett egal. Finde ich, sind die schönsten Autos, die es überhaupt gibt. Ja.
Das ist das, was ich meinte. Ich könnte mich echt nicht festlegen, weil auch sowas würde ich sofort nehmen. Ein Wiesmann ist ein Traumauto, absolut geil. Also finde ich, wo wir den hier in der Aufbereitung hatten, faszinierendes Auto, ganz toll. Da gibt es so viele. Ich würde auch irgendwelche schönen alten BMWs fahren, so Klassiker. Auch da finde ich ganz tolle Sachen dabei. Also finden würde ich viel.
Also bist eher so der Jay Leno-Typ.
Ja, ja, tatsächlich. Mhm. Also das mit dem Unterschied, dass Jay Leno halt kann und ich nur will. Das ist leider. Aber gut, hier ist auch noch ein schönes Bild. Da war ich in Florida gewesen und habe mich vor eine Cobra gestellt und fotografiert. Auch das, so eine Cobra ist auch. Ja, also es gibt viel zu viele schöne Autos eigentlich.
Das stimmt. Das
ist leider wahr. Aber gut, war auch mal eine interessante Frage auf jeden Fall. Okay, die kann man überspringen hier. Das eine Verfügbarkeit Ceramic Detailer, den gibt es schon. Dann ist noch eine Frage gewesen, wann gibt es den Tragegurt für den Big Boy Buddy? Das kann ich zumindest beantworten, hatte ich damals schon. Ist jetzt bestellt, ist durch die ganze Corona-Geschichte, weil es ja alles aus China kommt, in dem Fall ist das ein bisschen verschoben worden. Also da kommt ein Tragegurt und ich glaube auch so ein Verlängerungsschlauch. Dann stöpselst du vorne am Schlauch an, wie heißen sie, Metroblaster?
Ja.
Die haben das ja in dieser Pro-Version.
Genau,
also das kommt jetzt auch, das haben wohl Leute auch nachgefragt, kannst du das Ding umhängen, kannst du im Schlauch trotzdem ans Auto.
Ja, dann nicht ist das nicht mehr ganz so unhandlich.
Genau. Aber gut, das kommt auf jeden Fall. Gut, da kommt nachher noch eine Frage zum Big Boy, dann überspringe ich die hier mal. Sind ein paar lustige Fragen dabei, die kann ich alle überspringen. Ja, habt ihr schon Produkte, insbesondere Versiegelung von Gion getestet? Zum Teil ja. Ich kann es ja beantworten, was ich damals gesagt habe. Zum Teil ja. Hat uns nie 100% überzeugt, muss man tatsächlich sagen. Da gibt es schon gute Sachen von denen. Das wäre gelogen, wenn ich sagen würde, das wäre alles irgendwie nicht so unser Niveau. Die sind auch bestimmt in der Evolution besser geworden, aber irgendwie sind wir halt am Ende doch wieder bei unseren Favoriten und da habe ich dann sinngemäß C-Quartz UK von CarPro, G-Technik und AutoPro fotografiert. Ich glaube, wir haben auch gar keinen Bedarf, noch viel mehr reinzunehmen.
Nee, also letztendlich hast du dann auch auf einem Leistungsniveau von einem UK beispielsweise ein Produkt, was halt auch wesentlich teurer ist. Ne? Mhm. Das kommt ja noch dazu, dass die schon sehr optimistisch eingepreist sind, die Sachen. Ja,
genau.
Und wenn man dann schon, wir haben ja insgesamt drei unterschiedliche Hersteller mit Coatings im Programm, ob man jetzt noch den vierten, fünften, sechsten dazu nimmt.
Es kam auch gestern eine Frage dazu, kann ich an der Stelle schon mal reinbringen, weil die ganz gut dazu passt, ob wir schon mal Surfaces getestet hätten. Also erstmal kann ich sagen, nein. Also ich nicht.
Die aktuellen Sachen.
Genau, wir hatten mal ganz am Anfang, wo die noch kein Schwein kannte in Deutschland, über so ganz dunkle Kanäle, das war eh so, keine Ahnung, wie das früher abging. Da mussten wir über Facebook jemanden fragen und also war ganz schräg. Wir hatten mal ein paar Sachen da, ne?
Ja.
Ganz
ja,
am Anfang. Also ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt.
Da waren auch noch nicht diese, ich sag mal, die Standard-Coatings raus, die halt jetzt häufig genutzt werden.
Ah, okay.
Die gab es damals ja auch noch gar nicht. Gut, das hat uns jetzt auch nicht alles überzeugt damals, ne? Und es war halt wirklich auch von der Vertriebsstruktur her
ganz
seltsam.
Ja, mittlerweile sind die ja voll professionell, die sind ja richtig, richtig gut im Rennen und die waren ja auch auf der SIMA mit einem Riesenstand und also da ist richtig, richtig Alarm, was die machen und sind, glaube ich, auch echt in der Szene anerkannt gute Sachen dabei. Aber auch da kommen wir wieder zum Thema, wir sind so zufrieden mit dem, was wir haben.
Ja.
Das ist klar, es gibt im Profisektor durchaus bestimmt nochmal Verbesserungsbedarf, da sind wir auch nicht die CarPro-Freunde zum Beispiel, wobei wir da auch mit den AutoPro Base jetzt ein richtig gutes Brett drin haben.
Ja.
Also, ja, aber wie gesagt, also getestet zum Teil ja am Anfang, aber für uns eigentlich derzeit kein Thema.
Ja, und die hatten auch das Problem, was auch hier noch ein neuer oder anderer Coating-Hersteller, ne? Fireball Korea,
genau,
dass die halt ständig irgendwelche abgedateten Versionen rausbringen. Ne? Und dann bist du halt als Shop auch ein bisschen gekniffen, weil was sagst du den Leuten, wenn Version 25 rauskommt und du sagst, es ist jetzt wieder besser als die 24 davor, Das ist halt auch irgendwann echt anstrengend.
Ja. Ne? Und Fireball hört damit nicht auf. Ne? Ja. Die machen das immer noch. Die haben eine Zeit lang, dachte ich, oh, jetzt sind sie vernünftig geworden und jetzt auf einmal fangen die wieder an und bombardieren dich Social Media, technisch, Instagram wieder mit irgendeiner neuen Kampagne, wo immer nur so nichts sagen, ein Satz steht von wegen unser, ich weiß gar nicht, sinngemäß Projekt 2020 oder sowas und kommen immer wieder irgendwelche Bilder so, wo man nicht weiß, was es ist. Das ist halt echt ein Problem. Ich will gar nicht sagen, dass die Produkte schlecht sind. Wir hatten damals gerade den Snowform mal als ganz billiges Beispiel. Wir waren total begeistert. Der Snowform war richtig geil. Na, aber wir haben dann gesagt, ey, wir haben kaum hat man den einmal im Test gehabt, kam eine Mail, Achtung, neue Version kommt jetzt, wird jetzt verschickt. Okay.
Genau. Ja. Ja, und dann bestückst du dich ja aus Korea heraus so und machst eine entsprechende Bestellung, was ja auch nicht alle zwei Wochen passiert. Genau, ja, richtig. Und dann steht dann da deine Version 23 und die haben aber schon Version 26 am Start und du musst versuchen, deine 23er noch loszuwerden. Und
das Problem ist ja, die Kunden sehen das ja. Klar. Dadurch, dass die eben so Social Media aktiv sind und dann immer wieder posten, hier kommt eine neue Version, dies, das, ja, da weißt du eh, dass sie sofort, sobald der Post da ist, klingelt hier das Telefon oder die E-Mail schlägt ein, wann kommt die?
Ja.
Also wenn unsere anderen 100 Flaschen verkauft sind,
Genau.
Und das ist halt Käse. Also dass Updates gibt, ist vollkommen klar. Capro macht das auch, G-Technik macht das auch. Aber entweder einmal ist es so, dass es in der Regel angekündigt wird, dass die Händler sich darauf einstellen können.
Vorher, genau, lange.
Und dann halt auch nicht dauernd. Also ich meine, wir sind bei Sequads 3.0 und ich glaube, wir sind nicht mal mit der 1.0 gestartet.
Man gar nicht, ich glaube, wir haben nur 2 und 3,
genau.
Und bei Exo, klar, da gibt es jetzt auch die vierte Variante, aber innerhalb von 10 Jahren.
Wahrscheinlich, ja.
Ungefähr.
Ja. Und das muss man dem Hersteller auch zugestehen. Also das ist ja auch okay, aber alles andere, nee. Und deshalb ist Fireball für uns auch nie ein Thema gewesen. Und das war so ein Grund, wo wir gesagt haben, nee, wir haben da am Anfang mit denen angefangen und wollten es machen und dann wurde es immer komischer und irgendwann haben wir gesagt, nee, komm, dann halt nicht.
Dann nicht.
Ne? Genau, okay, soviel zu dieser Frage. Dann gab es, habt ihr vor, euer Felgenreiniger-Sortiment zu vergrößern, zum Beispiel WAC oder Liquid Elements, war die Frage. Mhm. Also was ich schon mal sagen kann, die beiden genannten Marken, nein.
Ja.
WAC ist aus unserer Sicht sehr, sehr gut, aber viel zu teuer.
Viel zu teuer.
Ja, also richtig. Das ist, ich sage es immer wieder, mein Lieblingsspruch, wenn mir früher vor 10 Jahren, oder was, weiß nicht, wie lange gibt es den Euro schon, länger wahrscheinlich?
2002.
Also 18 Jahre. Wow, okay, 18 Jahre. Also wenn man vor 19 Jahren mir gesagt hätte, hier Tommy, nimm mal den Felgenreiniger, der kostet der Liter oder ist sogar weniger, 40 Mark, dem wäre ich im allerwertesten ins Gesicht gesprungen, hätte gesagt, willst du mich verkackeiern? Ja, was ist denn hier los? 40 Mark für einen Liter Felgenreiniger, lass mal stecken.
Ja. Aber der ist doch so gut.
Ja, und heute sagst du, hey, der kostet 22 Euro, aber ist eine Bombe. Ja, nichts gegen Dr. WAC. Ne? Ja. Der Felgenreiniger ist wirklich sensationell, zweifellos. Vielleicht sogar einer der besten auf dem Markt. Aber mir persönlich sind anno dazu mal 40 Mark oder 20 bis 22 Euro für einen Felgenreiniger too much.
Zumal ja, du hast ja ein Problem bei Felgenreinigern. Also der Felgenreiniger ist ja deshalb so gut, weil er wirklich ernsthaft verschmutzte Felgen sehr gut sauber kriegt. Mhm. Wir reden über ernsthaft verschmutzte Felgen. Also nicht welche, die alle 2, alle 4, alle 6 Wochen gewaschen werden, sondern die einmal im Jahr gewaschen werden. Ja. So. Wenn ich aber Felgen sauber machen muss, die einmal im Jahr gewaschen werden, sauber gemacht werden, dann brauche ich Material.
Ja, genau. Ja,
das heißt, ich verbimmel tatsächlich mal gerne so eine Dreiviertelflasche, wenn nicht sogar eine ganze Flasche, wenn ich da 2, 3 Durchgänge machen muss. Ja.
Aber jetzt teuer.
Ja.
Also ich fand immer schon den Sonax als Schmerzgrenze irgendwo, ne? den erste Extreme-Serie, den sie jetzt dann nochmal verbessert haben. Den hast du, glaube ich, die Woche getestet und warst auch sehr angetan.
Ja, der war sehr gut, Christoph.
Genau, liebe Grüße an den Christoph. An der Stelle, ich hatte den Podcast mit dem Christoph zusammen und hatte die Frage gestellt, die bei Kunden immer wieder ankommt, ob man denn mal Produkte verdünnen könne oder was da passiert.
Ja.
Und da war eigentlich, kann man das sehr schön Bezug nehmen auf deine Aussage gerade, wegen dem sehr, sehr guten Felgenreiniger, wo man quasi mit Kanonen auf Spatzen schießt, wenn man eh regelmäßig sauber macht. Da sagte der Christoph auch ganz ehrlich, man braucht nicht den Extreme, wenn man, ich sag mal, jede Woche super penible Felgen hat, dann ist das Zeug halt unerheblich, drüber. Ne, ist drüber, genau. Mhm. Und da sagte, dann kann man natürlich verdünnen, weil die Wirkung geht zwar runter, aber du wirst es gar nicht merken, weil dein Produkt immer noch die Leistung bringt, die für diesen Minimaleinsatz, so nenne ich jetzt mal, adäquat ist. Ja. Also deshalb, keine Ahnung.
Da brauche ich aber auch keinen Dr. WAC, wenn ich alle 2 Wochen meine Felgen sauber mache.
Genau, richtig.
Um ihn dann zu verdünnen, damit er günstiger wird. Also das.
Genau, das waren auch die Worte im Podcast, weil ich habe ja erfahren, dass Sonax irgendwie 7 oder noch mehr verschiedene Felgenreiniger im Programm hat.
Okay.
Völlig strange. Und da gibt es auch so eine ganz günstige Serie, die heißt einfach Sonax Felgenreiniger.
Mhm.
Nicht mehr, nicht weniger. Mhm. Und das ist dann halt Wirkung einfach ein bisschen runtergeschraubt, aber auch der Preis, aber für die allermeisten Kunden würde der reichen.
Ja.
Die brauchen dann keinen runterverdünnten Extreme oder Tuga oder sonst irgendwas. Ja, also deshalb, nee, also da werden wir es nicht vergrößern. Ich bin noch gerade in der Entscheidungsfindung, ob wir den, also einmal nehmen wir den Extreme wieder rein. Mhm. Der war jetzt ja ausgelaufen, die alte Serie, und wir nehmen den Extreme von Sonax wieder rein. Das habe ich schon,
okay.
Dein Test war ja auch super. Also der war ja vorher klasse.
Aber ist jetzt halt noch ein bisschen besser.
Ist jetzt nochmal besser, aber halt, glaub, genauso teuer. Ne? Preis ist geblieben.
Ich meine.
Ich denke schon, ja, doch, ziemlich sicher. Preis ist, glaube ich, geblieben. Ja, also das ist so eine Schmerzgrenze für mich, wo ich sage, okay, mehr muss nicht. Ich glaube, 17,90.
Hm, egal. Das sagst du besser.
Hm, sagst du. Aber so die Kante auf jeden Fall. Und da kommt immer wieder mal irgendwie mit 20% mehr drin und was weiß ich. Also Sonax macht ja schon was. Wir hatten ja noch den von, wie heißt der rote? Also rote Flasche. OneWax.
OneWax.
Genau, von OneWax, den haben wir noch getestet. Der war auch echt gut.
Das stimmt.
Also über den denke ich nach. Also das, ich hatte geschrieben, noch eine eher unbekannte Neuaufnahme steht vielleicht an. Also liebe Grüße, wir werden es jetzt, wenn hier mal der ganze Trubel sich ein bisschen gesetzt hat, dann werden wir den, denke ich, noch mit reinnehmen, weil den kann man wirklich unterstützen hier, ne, was er da macht, der Niklas. Es ist wirklich ein sportliches Unterfangen, mit so einer Marke zu starten. Und da der wirklich gut ist und der Preis jetzt auch halbwegs passt, ist halt eine wie sagt man, Manufakturfertigung, so will ich es jetzt mal nennen, werden wir den mit reinnehmen und dann ist es aber auch gut. Ich glaube, Felgenreiniger, wenn sie gut sind,
dann muss man auch nicht 20 Stück davon haben.
Genau. Ne? Mit dem Felgenbiest sind wir auch richtig gut dabei jetzt. Ne? Da haben wir jetzt auch den 5 Liter noch mit drin.
Genau.
Und ja, also Felgenreiniger ist, glaube ich, ja, dann ist durch. Genau. Okay, was haben wir noch? Zack, zack, zack. Welchen Allzweckreiniger empfehlt ihr für Innenraum, Stoff, Leder, Plastik? Das habe ich mit einem Bild beantwortet.
Ja, genau. Hätte ich jetzt auch gesagt.
Habt ihr das Bild gesehen?
Vermutlich nicht. Genau, Surf City Dash Away, ne? Letztendlich schon tatsächlich der beste Allzweck-Innenraumreiniger, ausgenommen Klavierlack und Navi-Displays. Auf Leder durchaus anwendbar, ne? Also Stoff, Textilien, Kunststoff ohnehin sowieso. Auf Leder aber auch anwendbar. Man sollte nur tatsächlich nach dem Dash Away nachpflegen. Mhm. Also wenn du nachpflegen oder die Versiegelung, die man vielleicht drauf hat, auf dem Leder wieder nacharbeiten, weil der natürlich schon relativ stark entfettet.
Mhm. Aber bei der Gelegenheit fällt mir gerade ein, Timo, könnten wir mal nachgucken, in dem Datenblatt müsste der pH-Wert ja drinstehen, ob wir mal nachlesen, ob da auch diese Geschichte notwendig ist, was wir letztens schon angesprochen hatten, ob man neutralisieren muss.
Mhm, danach. Klar.
Das können wir nochmal nachgucken, gegebenenfalls da mal, fällt mir gerade so spontan ein.
Was man bei Lederreinigung machen sollte. Ne?
Mhm,
also von dem Punkt, weil Lederreinigung in der Regel pH-Wert relativ hoch hat, also seifig ist. Mhm. Das tendiert dann schon in Richtung pH 10, 11. Und wenn natürlich der Dash Away danach auch, also auch diesen pH-Wert haben sollte, relativ stark alkalisch wäre, dann sollte man definitiv danach nochmal neutralisieren, weil das Leder ja eher sauer gegerbt wird.
Genau, also das ist mir gerade so eingefallen, weil die nutzen ja wirklich viele. Höre ich ganz oft am Telefon, ja, ich habe mit Dash Away mal das Leder gemacht, was ja völlig okay ist. Ne, nur da können wir nochmal nachlesen, es fällt mir gerade so ein. Ich glaube zwar nicht, dass der so eingestellt ist, aber okay, gucken wir mal, fällt mir gerade so. So eine,
würde aber für andere Allzweckreiniger gelten, also Konzentrate und so weiter, weil die halt im pH-Wert zum Teil bis 12 raufgehen. Ne?
Ja. Knüpft gleich die nächste Frage mit an, bester Lederreiniger.
Mhm.
Ja, ich habe fotografiert Colorlock Lederreiniger Stark und Incora Lux Lederreiniger Aktiv Plus und hat drunter geschrieben, wenn mit bester der stärkste gemeint war, diese beiden verwenden wir sehr häufig.
Mhm.
Ja.
Korrekt. Und sie sind halt zielgerichtet. Ne? Also ich meine, da machst du dann halt eben nichts mit falsch. Auch bei denen wird neutralisiert hinterher nochmal mit einem Wisch mit idealerweise destilliertem Wasser, also feuchtes Tuch mit destilliertem Wasser, kann natürlich auch zur Not normales Wasser sein, um eben die leichte Seifeneigenschaft der Reiniger wieder ein bisschen zu neutralisieren und den pH-Wert wieder runterzubekommen. Aber das sind schon die beiden, mit denen ich auch am liebsten arbeite und die auch wirklich was wegschaffen. Ne? Mhm.
Kann man in der Einstufung sagen, dass der Colorlock ein bisschen stärker noch ist als der Cora Lux?
Vielleicht ein bisschen zügiger.
Zügiger.
Also einfach schneller mehr wegschafft. Ne?
Okay.
Mit dem Cora Lux arbeite ich mittlerweile aber auch ganz gerne, weil er halt in Kombination mit deren Schwämmen sich wirklich toll anwenden lässt. Das hast du dann zwar, also man muss so ein bisschen für sich vielleicht entscheiden, ist man eher so der Schaumfan, Schaumliebhaber, dann kommst du halt mit dem Colorlock Lederreiniger besser zurecht, weil er halt diese Schaumfunktion direkt hat. Während du beim Cora Lux so ein bisschen aufschäumst durch den Schwamm. Und eher im flüssigeren Bereich arbeitest. Also nicht ganz so schaumig.
Okay, alles klar. Aber da, ich meine, da sind wir auch eigentlich sehr gut aufgestellt. Es gibt ja noch ein paar andere von Meguiar's und von Lexol und so weiter. Die machen auch alle das, was sie sollen schlussendlich. Wenn du wirklich den Stärksten gesucht oder die Stärkste gesucht wird, denke ich, kann man die beiden schon ganz weit vorne anstellen. Ne? Gut, sehr schön. So, wir gucken mal weiter. Gut, dann gab es hier, das ist jetzt nicht ganz so spannend, Textilreiniger haben wir schon geklärt. Das ist eine ganz gute Sache. Da habe ich nämlich darauf antworten müssen, dass der Test schon länger her ist. Wie sind eure Erfahrungen mit dem CarPro Inside? Das war der Innenraumreiniger. Da kannst du bestimmt ein bisschen mehr zu sagen.
Kann ich.
Wir verkaufen ihn da bis dato nicht. Weiß ich aber nicht mehr den
Entscheidungspunkt. Weil er geschmiert hat.
Ah, tatsächlich?
Auf Kunststoff.
Oh, okay.
Also ich hatte mit dem echt massive Probleme beim Verarbeiten.
Ah, okay.
Das war nicht so schön. Und er hat das Tuch relativ deutlich zum Stoppen gebracht. Also der glitt nicht so schön über die Oberfläche, sondern er stoppte relativ. Er hat das Ganze relativ so gummiartig stoppend gemacht. Was du natürlich dann oder was dann zu einem Problem wird, wenn du ohnehin ein Armaturenbrett hast, was nicht so hart kunststoffmäßig glatt ist, sondern eher so leicht aufgeschäumt, gummiert ist. Ich nenne da mal so klassischerweise BMW E46, ganz furchtbares Armaturenbrett. Selbst mit normalen Reinigern hast du da echt ein Problem mit dem Tuch. Das zieht dir alle Fusseln raus, dieses blöde Armaturenbrett. Und wenn du dann mit so einem kommst, der zusätzlich noch stoppt, keine gute Kombination.
Okay, also das war dann, ich wusste nicht, ich habe auch reingeschrieben, dass da müssten wir mal ein Archivkram. Ich habe geschrieben, war nach unserer Erinnerung ganz gut, aber nicht herausragend.
Gereinigt hat er.
Genau, aber das bringt halt nichts, wenn es dann schmiert. Also da waren wir, vielleicht müssen wir nochmal testen irgendwann, aber unserer Meinung nach war der nicht 100%. Also das war, manchmal gibt es halt auch von Marken, die wir sehr, sehr gerne haben, ne? Wie man hier wieder sieht, gibt es Produkte, wo wir dann doch nicht sagen, wir nicken alles ab, sondern müssen halt auch mal sagen, nö. Mhm. Genau. So, das ist eigentlich auch geklärt. Nochmal Alcantara Leder, das wiederholt sich natürlich immer wieder mal. Ne? Meguiar's Quick Interior Detailer auch für den schnellen Wipe fürs Lederlenkrad okay.
Klar.
Genau.
Ja. Gerade wenn es um den schnellen Wipe geht. Ja.
Genau. Macht meiner Meinung nach auch nicht zu glatt. Also, das fand ich eigentlich immer ganz gut. Also ist auch mein Favorit, wenn man wirklich schnell irgendwas machen will im Innenraum generell. Und Lederlenkrad gehört genauso dazu. Also vollkommen unkompliziert. Genau. So. Ja, jetzt wird es geschäftsschädigend. Meinung zum California Dry Blade?
Ja.
Gibt's. Das sollte ich erstmal meine sagen, bevor du dich da ins Verderben stürzt.
Mach doch mal.
Ich glaube, wir sind eher einer Meinung. Also ich habe geantwortet, ich kann es ja hier mal vorlesen, perfekt, um nach der Wäsche die Scheiben schnell zu trocknen und in der Funktion natürlich auch für die großflächige Lacktrocknung geeignet. Wir verwenden es selbst nicht auf dem Lack, was jedoch oftmals übertriebene Vorsicht sein kann, insbesondere auf unsensibleren Farben.
Richtig, ja. Also ich verwende das Ding beim Auto meiner Frau.
Mhm. Also erstens weiß.
Das ist jetzt nicht geringschätzig gemeint meiner Frau.
Liebe Grüße, Fahrzeug.
Es liegt tatsächlich es ist ein weißes Auto und er wird jetzt natürlich auch nicht so hardcore gepflegt wie meiner, aber ich würde es bei meinem eigenen auch nicht machen. Also ich, vielleicht, wie gesagt, wie du schon sagtest, ist es Übervorsicht, aber ich stelle mir halt immer vor, dass wenn ich mein Auto gewaschen habe an der SB-Box und es kommt dann doch mal so ein Windzug und weht mir mal kurz ein Sandkörnchen rüber, dann habe ich halt das Problem, dass ich das unter Umständen so feste erwische, dass ich das mit der Gummilippe etwas unsanft über den Lack ziehe und dann habe ich nachher so einen länglichen, tieferen Kratzer drin. Mhm. Was sie nicht macht, und da habe ich, glaube ich, schon viele Anwendungen damit durch, ist, dass sie irgendwelche Art von waschanlagenmäßigen Kratzern macht. Also wenn, dann ist es halt so, du erwischst irgendwie ein Staubpartikelchen oder ein Körnchen und dann ziehst du dir halt einen etwas längeren, tieferen Kratzer rein.
Oder der Lack ist halt super empfindlich. Ne? Also Uni-Schwarz würde ich per se nicht machen. Nee. Halt. Also ich meine, da brauchst du ja nur Tuch ansetzen, hast schon Kratzer drin.
Uni-Schwarz
also dann
würde ich sowieso nicht machen. Genau. Reicht, wenn ich die aufbereite.
Ja, genau. Aber ist klar, also da brauchen wir nicht drüber reden. Muss jeder für sich selbst entscheiden, das ist wie der California Duster, ist auch genauso ein Thema. Ich habe den privat sehr, sehr viel genutzt, gerade für diesen vorhin angesprochenen Pickup, der halt dann leider nur rumsteht und er muss draußen stehen. Und wenn er frisch gewaschen war, was schon länger her ist, aber wenn es so war, dann habe ich den staubwedelt, einfach jeden Tag, teilweise zweimal in der Blütezeit, weil ich einfach gesagt habe, das geht so nicht. Das muss sauber sein und ganz ehrlich, die ein oder andere Spur kommt bestimmt da rein. Aber es war wirklich so moderat, dass ich mir gesagt habe, hey, so what? Ist alles nicht so dramatisch.
Ja.
Genau. Kommt der nächste Abholer. Gucken, was hier steht, dass der Laden, liebe Grüße an den Dominik an der Stelle, falls du ausnahmsweise mal Podcast hörst. Habe ich auch letztens erwähnt. Habe ich letztens in einem Podcast erwähnt für seinen wunderbar gepflegten Handwerkerbus.
Ja.
Der gerade wieder vor uns hier genau in Sichtweite steht. Und lustigerweise haben sich Leute bei mir gemeldet und gesagt, ja, sehen sie genauso. Entweder haben, also einer hat gesagt, sieht er genauso, spricht ihm aus der Seele, er handhabt es in seiner Firma auch so. Und einer hat gemeint, ich glaube, das war der hier unser Getränklieferant, der Christoph von Getränke Eierle. Der Christoph hat dann auch gemeint, ich hätte vollkommen recht, was ich da gesagt hätte. Und der will jetzt auch mehr drauf gucken, dass es bei denen auch gehandhabt wird, weil es ist halt einfach die Visitenkarte. Ne?
Und
wenn du den Bus siehst, der auch an sich recht schick gemacht ist, aber der Domi, der holt jetzt Autopflegemittel ab und die sind nicht für sein eigenes Auto, weil das haben wir demnächst in der Aufbereitung, sondern die sind für den Bus.
Ja.
Das ist, also von da ist das ganz
cool. Soll ja auch Aufbereiter geben, die nicht auf ihr Auto achten.
Ja, stimmt. Auch die,
gehört.
Und auch Händler.
Mhm.
Genau, also haben wir auch schon gehört. Und gesehen live.
Ja.
Zumindest Hologramm und so. Naja, egal, wir sagen lieber nichts dazu. Okay, dann ist das mit dem Blade, denke ich, geklärt. Ich glaube, da sprechen wir die gleiche Sprache. Am Ende des Tages muss jeder so seine Gehversuche machen. Und im Mindesten ist es total gut für die Scheiben. Weil
auf jeden Fall.
Ne, Glas ist halt ein stumpfer Werkstoff und bezieht sich das Gleiche drauf wie beim Lack. Oder wie wenn du einen stumpfen Lack hast, dann trocknen quasi so Flatscher drauf an. Mhm. Wenn du jetzt kein Coating drauf hast, dann steht halt das Wasser mehr oder weniger auch auf der Scheibe. Und das trocknet halt ungleich schneller an. Und wenn Wasser auf Glas trocknet, gibt es richtig schöne Kalkränder, die nachher in der Sonne sehr, sehr schön
sind. Ich würde aber gerne noch einen Tipp loswerden, weil im Verkauf und oben im Lager kann man es schon immer irgendwie, also ich habe so das Gefühl, dass die meisten Leute sich eine klarsichtige, also eine durchsichtige Blade kaufen.
Echt?
Habe ich so das Gefühl.
Okay, weil die meisten Fragen, die ich kriege, ist, wo Leute sagen, ich hätte gern rot.
Interessant. Also ich meine, oben verkaufen wir oder packen wir mehr die Klare ein.
Okay. Ich muss jetzt gerade winken, weil der Dummy steht vor der Tür und irgendwie scheint ihn keiner zu hören. Das ist, man muss einfach anrufen. Ja, das ist jetzt Live-Podcast.
Genau. Und da ist es aber so, dass also zumindest für die SB-Boxwäscher kauft euch eine rote.
Ja, warum?
Achso. Aus Erfahrung.
Ah, ja, wegen Verlust und so?
Wegen Verlust.
Ja, stimmt.
Habe ich meinen Waschhandschuh und meine Waschamajo, habe ich klarem Triblade, liegt irgendwo genau, rum.
Richtig, weil nicht
keiner sieht sie.
Genau, richtig.
Ja, und dann ist sie weg.
Ja, das ist ein guter Tipp eigentlich.
Ja, also zu Hause Wäscher können ja die klare kaufen, aber SB-Boxwäscher würde ich die rote empfehlen.
Okay. Dann, was haben wir eigentlich hier für eine rote, glaube ich, gell?
Nee, wir haben eine klare.
Wir haben eine klare, aber gut, wir finden es hier zumindest immer wieder
meistens bei uns.
Genau. Okay, gut, die Frage kann man auch ganz schnell abhandeln, nämlich mit einem Buchstaben, einer Zahl. Gute und langlebige Felgenversiegelung, in Klammern neue Felgen.
Da sind wir ja schon wieder beim C5.
Genau, Frage beantwortet.
Krass.
Die Technik C5, erkennen Sie noch?
Ja.
Genau, absolut klare Antwort. So, okay, jetzt kommen wir schon zu den aktuellen Fragen. Da muss ich mal umswitchen. Hast du eigentlich, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass liebe Grüße an den Daniel an dieser Stelle, der uns eine missverständliche Frage gestellt hat auf unser letztes Quiz.
Kritisch, er hat sich noch nicht gemeldet.
Hat sich noch nicht gemeldet, okay. Nee. Lieber Daniel, falls du dich bis zum Ende dieses Podcasts nicht melden solltest, dann werden wir deine Frage dieses Mal nicht beantworten können, weil sie war ein wenig verwirrend gestellt, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja.
Genau, also wir haben nochmal nachgehakt und werden Timo und ich hier plaudern und warten wir auf eine Antwort. Wenn keine kommt, dann
wir stellen sie aufs nächste Mal.
Genau, ansonsten beantworten wir auch alles persönlich gerne. Okay, so, ich habe hier ein paar Screenshots gemacht. Jetzt geht's los, Timo. Jetzt kommen nämlich die zum Teil auch noch nicht beantworteten Fragen von mir.
Ah, okay.
Wobei die meisten habe ich gestern wirklich beantwortet, versucht. Okay, hier habe ich auch wieder Usernamen dahinter, die kann ich dann zumindest sagen. MDK-31 hat uns gefragt, wie reinigt und schützt man ein matt-seidenmatt foliertes bzw. teilfoliertes Fahrzeug am besten?
Okay.
Also Doppelfrage.
MDK-31.
Genau.
Und Doppelpunkt.
Reinigung und Schützen. Also zwei Fragen in einer.
Am besten häufig reinigen.
Stimmt, ja.
Also entgegen der vielleicht oftmals kommunizierten landläufigen Meinung der Autohäuser sind matte Fahrzeuge ja eher ein pflegetechnischer Super-GAU und keine Erleichterung. Erleichterung nur insofern, als dass man halt Schmutz vielleicht nicht so schnell drauf sieht und man auch mal länger durch Regen fahren kann, ohne dass man großartig was machen müsste. Aber sobald was drauf ist, wird es höchste Eisenbahn.
Ja, also Schmutz.
Ist ein aggressiver Schmutz.
Ja, sagen wir
mal, ne? Also entsprechend Harze, Vogelkot, ähnliche Substanzen, die halt durch Sonneneinwirkungen und UV-Strahlung entsprechend stark anhaften, einätzen. Also wenn irgendetwas an solchen Rückständen auf dem Auto ist, so schnell wie möglich in die SB-Box fahren und mal zumindest drüber kärchern.
Mhm, genau.
Ja, es ist halt das Problem, dass matte Folien und matte Lacke nicht poliert werden können. Das heißt, wenn der Schaden da ist, ist er da und bleibt.
Das ist das Problem, genau. Das war auch eigentlich meine Antwort, dass man halt wirklich alles machen kann, theoretisch, ne? Aber wenn der Schaden halt angerichtet ist, dann, genau. Ja, also Reinigung würde ich sagen, einfach neutrale Shampoos verwenden.
Genau.
Ne? Das ist bei Folie wahrscheinlich sogar noch weniger problematisch, aber auch da würde ich auf Nummer sicher gehen. Also sprich hier Coating-Hersteller, Shampoos, Capro, ja. Reset zum Beispiel, G-Technik, G-Wash wären so zwei.
Prima Hydro-Wash.
Genau, Prima Hydro-Wash, das sind so eigentlich die drei meist genannten und genutzten. Da macht man nichts falsch, keine Wachse drin, keine Versiegelungseigenschaften,
genau.
Nichts.
Genau.
Gilt gleichermaßen für Mattlack und Folie.
So ist es. Ja. Beim Schutz hast du natürlich dann das Problem, dass sich Menschen oder Leute dann vielleicht genau gegen solche Sachen, die ich gerade beschrieben habe, was wünschen, also was praktisch davor schützt, dass Vogelkot oder ähnliches dann überhaupt erst reinätzt. Leider ist dagegen noch nichts erfunden worden. Also selbst Leider. Wenn du ein tolles glaskeramisches Coating auf deinem Auto hast, heißt das nicht, dass der Vogelkot nicht durch in den Lack gehen kann. Das dauert vielleicht ein paar Stündchen länger, aber wenn das Auto im Sommer bei 35 Grad Außentemperatur in der Sonne knallt, dann ist auch dann, da nach ein paar Stunden schnell vorbei.
Genau.
Und genau, aus dem matten Lack kriegst du es dann halt nicht mehr raus. Und von daher, ihr könnt das Auto versiegeln, dann habt ihr natürlich, tut ihr euch mit der regulären Reinigung leichter, aber es schützt euch nichts vor diesen aggressiven Rückständen. Mhm. Also als Versiegelung lassen sich tatsächlich die allermeisten Coatings anwenden.
Genau, also glaskeramische Versiegelung, die auch auf Lack logischerweise entsprechend funktionieren.
Denn auch hier entgegen der landläufigen Meinung, Coatings erzeugen aus sich heraus keinen Glanz.
Mhm.
Ja, also die vertiefen unter Umständen den Lack mal ein bisschen, machen ihn dunkler, wenn du einen dunklen Lack hast, aber sie erzeugen aus sich heraus keinen Glanz. Deswegen sind eigentlich die meisten Coatings auf Mattlacken anwendbar.
Okay, das war eigentlich auch so meine Antwort, wo man da natürlich drauf achten muss. Und das ist immer so ein bisschen das Unfaire, möchte ich mal sagen. Wenn du eine matte Oberfläche versiegelst mit einem Coating und versaust das, hast das gleiche Problem, wie wenn du es schmutztechnisch versaut hast, du kannst es halt nicht mehr polieren. Und das ist halt, klar kriegt man das bestimmt chemisch dann irgendwie runter, das Ganze, aber wenn du halt wirklich verpennst, irgendwie was wegzupolieren und hast dann irgendwelche Highspots oder Schlieren drin oder sowas, dann ist es halt drin. Also dementsprechend bei Mattlack gilt, prüfe, wer sich ewig bindet oder lange bindet, weil du hast ja eine Zeit lang in der gleichen Tiefgarage geparkt wie ich.
Mhm.
Du kennst ja vielleicht auch noch den Audi TT, der da eine Zeit lang stand. Das war ja wirklich ein Elend. Also ist immer noch ein Elend. Ist nicht besser geworden. Also der wird halt teilweise zugekackt irgendwie und dann ist der halt komplett matt foliert mit Sicherheit. Ich glaube, den TT gab es nicht
mit
Mattlack.
Nee, der ist matt foliert.
Aber der sieht aus, ey. Den kannst du aus 3 Meter Entfernung siehst du, wie dieses Auto zugrunde gerichtet ist. Ja. Oder diese Folie halt. Klar, kannst du irgendwann sagen, die reiße ich ab. Schön.
Genau.
Aber so lange fahre ich halt mit einem desolaten Zustand rum. Also geht gar nicht.
Ja.
Also das. Aber muss man sich gut überlegen. Ich finde es optisch schön. Tatsächlich.
Ja,
aber. Ja, also kann schon schön gemacht sein, aber unterm Strich ist halt matt einfach, also für mich wäre es nichts. Pflegetechnisch ist das für mich,
nee. Ja.
Genau, okay, dann hätten wir noch, das habe ich auch schon beantwortet, finde ich aber auch ganz spannend, die Frage, entsorgt ihr Mikrofasertücher nach dem Auspolieren von SiO2-Versiegelung oder wascht ihr sie?
Jein.
Genau, jein.
Sowohl als
zum
auch.
Teil.
Genau. Genau, also im Prinzip gehst du ja oder solltest du mit 2 Tüchern an den Auswischprozess gehen, um vor allen Dingen von, also wirklich genau diese Highspots nämlich zu vermeiden, weil du im Prinzip, wenn du nur mit einem Tuch arbeitest, spätestens nach der zweiten Fläche das Tuch schon leicht so gesättigt hast, dass du immer wieder Coatingreste irgendwo in Randbereiche reinschmierst und deswegen immer ein zweites Tuch hinterher. Und von daher, das erste Tuch wandert in den Müll.
Genau.
Und das zweite Tuch in der Regel bekommt so wenig Coating ab, das sind ja dann wirklich nur noch Schlierenreste in aller Regel.
Mhm.
Das lässt sich auch übers Waschen dann wieder herstellen. Man kann es vorher noch einweichen in eine APC-Lösung, APC-Lösung zum Beispiel. Und dann aber regulär waschen und dann wieder einsetzen. Also da ist eigentlich nicht das Problem. Beim ersten Tuch würde ich das nicht riskieren, einfach weil die Fasern unter Umständen durch die glaskeramische Versiegelung verhärten und dann hast du nachher kratzt du dir mit Glas über den Lack.
Gerade wenn du es nicht direkt irgendwie einweichst. Also das Einweichen ist, glaube ich, das Elementare. Ne? Ja. Einfach einmal Wasser nebendran stellen, im Mindesten wegen mir ein paar Spritze Spüli reinmachen, wenn man jetzt nicht sonst irgendwie ein APC zur Hand hat.
Ja.
Und nachdem er sagt, okay, Tuch ist jetzt hier beendet für die Stelle, zack, direkt rein, ein bisschen einweichen und drin liegen lassen erstmal. Und dann aber eine richtige Vollwäsche machen, idealerweise mindestens 60 Grad, würde ich sagen.
Genau.
Ne, und dann sollte das Thema bei für das Nachwischtuch okay sein. Ja. Das Applikatortuch ist selbsterklärend, das ist ja schon nach der halben Aufbereitung schon fest bei den meisten Produkten. Das kannst du direkt in die Jackhunde schicken und das Erstwischtuch, so wie wir es jetzt mal nennen, wie gesagt, wir entsorgen es. Ja.
Ja, und mit dem zweiten ist es aber auch tatsächlich so, wenn ich jetzt die Tücher sehe, die wir bei uns in der Aufbereitung nutzen, das zweite Tuch wird ja bei uns immer wieder gewaschen und geht dann auch wieder in die Coating-Kiste. Mhm. Also damit mache ich dann das nächste Mal auch wieder ein Coating. Und ich habe mir tatsächlich noch nie Probleme damit gefangen. Mhm, okay. Also ich habe mir noch nie mit einem Tuch, was zuvor schon mal das Zweitwischtuch gewesen ist, einen Kratzer in den Lack gemacht oder so.
Das ist vielleicht auch ein ganz guter Tipp an der Stelle für die Leute, die bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehbarerweise versuchen, Geld zu sparen, indem sie sagen, oh nee, ich nehme jetzt lieber ein günstiges Tuch, weil dann haue ich es weg. Also einmal sollte man halt auch ein bisschen über Nachhaltigkeit nachdenken, weil auch das Tuch muss produziert werden, in der Regel irgendwo in Fernost, muss dann für hohe Energieaufwendung nach Europa geschippert werden, damit du es einmal verwendest und dann in die Tonne haust. Wenn es nicht anders geht, keine Frage, ne? Erstwischtuch, wie gesagt, ist einfach so. Aber das Nachwischtuch hat bei uns wirklich einen sehr, sehr langen Lebenszyklus. Wir verwenden da nämlich die Slogger-Tücher von Microfiber Madness, wo jetzt viele Leute sagen, um Gottes Willen, fürs Coating viel zu teuer. Aber ne, klar, das erste könnt ihr jetzt drüber streiten, ob man das erste Slogger wegschmeißt, dann nehmt halt wegen mir ein anderes, wenn es zu teuer ist. Aber als Nachwischtuch, gerade wo es darum geht, dass ihr mit dem finalen Wisch euch keine Spuren noch reinzieht, nehme ich lieber ein richtig gutes Tuch und in dem Fall mit einem langen Lebenszyklus, da muss ich nicht auf irgendeine Notlösung zurückgreifen. So ist halt unsere Philosophie da.
Genau.
Na, und wie gesagt, Nachhaltigkeit ist nicht immer ein Widerspruch bei sowas. Also von daher kann man da schon was tun. Genau. Was haben wir noch? Ganz spannende Frage, wo ich leider einer meiner Lieblingsmarken widersprechen muss oder wie auch immer. es hat jemand gefragt, neue Flex DWL 2500, das ist die Lampe von Flex, also Flex-Scangrip oder Scangrip Multimatch 3. Also das ist schon die ganze Frage von DB1914. Ich vermute, er meint, welche er nehmen soll oder welche wir nehmen würden.
Ja.
Weiß nicht, wie weit du jetzt im Thema drin bist, aber
ich habe es ja mitgekriegt.
Okay.
Also von daher gibt es ja eigentlich gar keine Frage, wenn man die beiden Lampen gegeneinander stellt. Wenn man jetzt die Möglichkeit hat, günstig an die Flex zu kommen, dann soll man das vielleicht tun.
Also zur Verteidigung von Flex, die ist auch deutlich günstiger erstmal als die Scangrip, allerdings komplett ohne alles. Ohne
Akku, ne?
Genau, ist kein Akku dabei.
Ja. Und sie geht aber nur mit Akku.
Genau, das ist meine
Kritik. Problem.
Ja. Und also für mich unverständlich, liebe Grüße an die Firma Flex, für mich ist es echt unverständlich. Also ich weiß nicht, woran es liegt, ob da irgendwelche Beschränkungen auch vielleicht von Scangrip bestehen. Habe ich den Olaf im Podcast leider nicht fragen können, habe ich nicht dran gedacht. Oder ob dann Hersteller sagt, okay, ich möchte eine Private-Label-Lampe haben, was es ist.
Ja.
Ja, hatte ich letztens auch mal jemand aufgeklärt, der meinte irgendwie so, ja, das sind wohl großteils von Scangrip, aber dann Elektronik woanders her, ist alles Käse, das Ding ist eine 100% Scangrip-Lampe.
Ja.
Ist auch kein Geheimnis, warum Flex nicht Scangrip draufschreibt, habe ich mit Olaf auch thematisiert im Podcast. Ich würde es draufschreiben, weil Scangrip einfach geil ist. Ich würde mich gern mit diesen Federn schmücken, aber sei es drum. Aber ob da jetzt eine Limitierung vielleicht auch vom Auftraggeber kommt, dass die sagen, ja, okay, wir müssten noch, ich sag jetzt mal, 10.000 Euro mehr in die Hand nehmen, damit wir auch die Kabellösung kriegen oder ob das eine andere Entscheidung war, keine Ahnung. Flex hat sich wie auch immer dafür entschieden, diese Lampe ohne Kabel betreiben zu können oder zu müssen.
Mhm.
Und das macht es für mich halt zum Ausschlusskriterium tatsächlich.
Ja.
Das ist,
das funktioniert sicherlich für Leute, die ein Arsenal an Flex-Geräten haben, auch im Heimwerkerbereich, finde ich, die halt entsprechend auch eine Anzahl an Akkus haben, sodass man da permanent durchwechseln kann. Aber es macht es natürlich, obwohl es eigentlich flexibel sein sollte, ne? Du hast ja nur eine Akkugeschichte, musst also nicht unbedingt einen Stromanschluss haben, macht es aber unflexibel für andere Situationen, wo du vielleicht mal eine Festinstallation machen möchtest und dir nicht alle Dreiviertelstunde überlegen musst oder möchtest, jetzt muss ich schon wieder den Akku tauschen. Ne?
Also beispielsweise für uns, das ist natürlich ein Sonderfall, aber wir haben jetzt ja gerade unser Hallen-Upgrade abgeschlossen.
Genau.
Wir haben jetzt ja wirklich rundherum, gestern habe ich noch versucht, so zehn insgesamt, zehn Lampen.
Zehn feste? Vier pro Seite,
zwei. Vier Multimatch 3 an den Seiten und Ecken und zwei Multimatch 8 an der Decke und nochmal eine auf dem Stativ zum Rumrollen. Die unteren kannst du natürlich erreichen wegen mir, aber trotzdem sind die auf einem Halter drauf, entweder die Magnethalter von Scangrip oder eben auf einem von hier, liebe Grüße an den Daniel, der uns die wunderschönen Halter gebastelt hat, auf diesen Haltern drauf und da habe ich gar keinen Bock drauf, da hinzugehen, im Zweifelsfall auch noch hochzuklettern.
Genau.
Nee, das geht gar nicht. Also ich brauche dann Kabel und damit wäre Flex mindestens bei der Installation schon komplett raus.
Richtig.
Ja, ja. Und also ich, wie gesagt, ich finde es schade einfach. Also wer schon Geräte hat, dann kommen wir im Bereich, wo es Sinn macht. Weil, wie du schon richtig sagst, ne, ich habe jetzt irgendwie eine Flex-Akkupoliermaschine, habe mir da vielleicht noch 2, 3 Akkus dazu gekauft. Aber auch die Diskussion hatte ich letzte Woche oder vorletzte Woche mit einem Kunden, der meinte, ja, wieso, ich habe doch schon eine Flex-Akkumaschine und habe dann noch den Akku und den Akku. Habe ich gesagt, ja, aber du brauchst die Akkus ja eigentlich für was anderes. Also, ne, also ich gehe heute an mein Auto und wir wissen ja beide, dass die der Flex-Akku durchaus, was haben wir irgendwann mal gerechnet, 30 Minuten effektive circa. Arbeitszeit.
Ja.
Nee, Laufzeit 28, effektive Arbeitszeit circa 38. Auf
der Maschine, ja.
Genau. Also sagen wir mal roundabout 40 Minuten mit Rückenwind schafft ihr mit einer Akkuladung. So, dann habt ihr schon 2 Akkus, ihr müsst in der Zwischenzeit den zweiten vollladen. Parallel läuft eure Lampe, wo auch ein Akku drin steckt. So, und jetzt kommt ihr dann irgendwann an den Punkt, wo ihr sagt, Lampe oder Maschine.
Genau.
Ja, und das ist halt Käse. Und das, klar, kannst du ein riesen Arsenal haben, da geht es ins Unermessliche. Also ich würde die Meinung vertreten, diese Flexenlampe macht für die Leute Sinn, die einfach wie bei der Akkumaschine sagen, ich muss es haben, weil ganz, ganz schwierig Strom zu legen. Genau. Oder sie wollen unbedingt diese Bequemlichkeit, kabellos zu arbeiten, aber ansonsten
mobile Aufbereitung etc., genau. Wo du nicht weißt, welche Situation du vorfindest. Mhm. Aber dann brauchst du halt auch eben entsprechend stattliches Arsenal an Akkus.
Und genau. Das macht oder die halt Sache mehrere nicht Ladegeräte. Ganz so
günstig.
Ja, klar, kannst du nicht auch irgendwie 2, 3 Ladegeräte in die Steckdose ballern noch dazu.
Wenn du eine Steckdose hast.
Genau, ja, dann geht es halt wieder los. Dann, ne, also unglücklich, würde ich mal sagen. Das ist ansonsten eine geile Lampe, weil es ist, glaube ich, genau die Multimatch 3. Also hat eine App-Steuerung mit dabei. Alles genau so, wie man es kennt von ScanClip, aber halt ne, kein Stromkabel. Das ist ein bisschen schade. Du tippst auf deinem Handy rum, als hätte der
Daniel hat geantwortet.
Ah, okay, dann können wir jetzt die missverständliche Frage, oder ist er jetzt verständlich?
Zumindest der zweite Teil der Frage. Den ersten, den müssen wir dann nochmal nachhaken. Aber der zweite Teil ist eigentlich ganz gut, das ist eine ganz gute Frage. Und zwar fragt er danach, ob Amigo im Prinzip immer eine Alternative ist. Das war so die Eingangsfrage. Und jetzt habe ich nachgefragt, zu was es eine Alternative ist. Und dabei geht es um die Entfettung zur Vorbereitung von Wachs oder Versiegelung.
Ah.
Also quasi Alternative zu einem IPA, Eraser, Panel Wipe oder auch Zymöl-HD-Klinze.
Okay, da hätte bei der ersten Fragestellung ein wenig Fantasie dazu gehört.
Genau. Aber das ist ja jetzt eindeutig. Das kann man auch super eindeutig, ja, doch, mehr oder weniger eindeutig beantworten. Hatte ich auch letztens tatsächlich noch jemand anderen per E-Mail zu beraten, der auch gefragt hat, ob das Eraser im Prinzip als Wachsvorbereiter oder Lackschutzvorbereiter die gleiche Wirkung hat wie das Prima Amigo. Und am Ende sind es natürlich tatsächlich ganz unterschiedliche Sachen. Also man kann das Amigo und das HD Cleanse sicherlich auf eine Stufe stellen, von der Wirkweise her und von dem, was es leistet. Und aber dann halt eben trennen von Eraser, IPA, Panel Wipe etc., die ja rein Alkohol- oder Silikonentferner basierte Entfetter sind letztlich, die keinerlei Polierwirkung haben oder ähnliches. Und ein Amigo, klar, bereitet auch vor, klassischerweise auf einen Wachs, aber nicht auf eine Versiegelung, auf eine glaskeramische Versiegelung, weil letztendlich das Prima Amigo hat ja 2 Funktionen. Erstmal ist es so, dass es den Lack befreien soll von oberflächlichen Oxidationen, Geschichten, die auf einem guten Lack, ne, also dann geht es nicht um Defektentfernung, geht es halt um einfach die Reinigung von dem Lack, die
Tiefengrundreinigung. Eingebrannte Sachen, ne?
Genau.
Hier wolltest du richtig, also leicht klarstellen, weil oberflächlich manche Leute jetzt sagen, da muss ich doch eine Knete nehmen.
Das, was nach der Knete passiert, noch an Rückständen da ist und noch nicht zu tief angebrannt ist. Im Prinzip hinterlässt das Amigo halt einen Baby-Popo-glatten Lack, der dann halt perfekt für das Wachs vorbereitet. Es hinterlässt aber auch Polymere auf dem Lack. Ne? Das hat leichte Füllstoffe. Und es muss ja auch irgendwo einen Grund dafür geben, dass der Lack danach so furchtbar glatt wird.
Ja.
Weil ein frisch polierter Lack ist eher nicht glatt. Ne? Mhm. Also er quietscht ja eher. Ne? Und beim Amigo ist es halt wirklich super glatt. Und die Stoffe, die du aufbringst mit dem Amigo, sind sicherlich nicht unbedingt dazu angetan, dass die glaskeramische Versiegelung hinterher genau so zu 100% funktioniert, wie sie das sollte. Jetzt kann man unseren Vergleichstest anmerken, das kannst du gleich nochmal machen. Aber deswegen gibt es da schon eine Differenzierung zwischen dem Prima Amigo und den klassischen Entfettern, die von der glaskeramischen Versiegelung zum Einsatz kommen. Deshalb Amigo, HD Cleanse, Dodo Juice, Lime Prime, ähnliche Konsorten sind alle, sagen wir mal, alternativ verwendbar, aber halt vor einem Wachsauftrag. Hm. Und Entfetter.
Oder synthetische Versiegelung, so Polymerversiegelung. Dafür genau. Ist es Amigo ja mal gemacht gewesen, für die hauseigene Polymergeschichte. So ist das ja platziert genau. Gewesen.
Ja. Stimmt, die hatten ja auch mal sowas.
Genau.
Sicherlich gibt es dann da auch noch feine Unterschiede, ne? Das HD Cleanse eher mit vollkommen natürlichen Bestandteilen und ohne synthetische Geschichten. Aber die kann man schon durcheinander wechseln, sage ich mal, an ganz profan. Ja, und das mit unserer Testtür. Ja.
Ich muss es gar nicht so lange ausbreiten, weil wir hatten es, glaube ich, schon gefühlt 1 Million Mal irgendwo mal erzählt oder gepostet. Also wir haben ja unsere berühmte Testtür. Wer sie nicht kennt, also muss man unsere Facebook-Posts durchforsten. Die liegt immer draußen im Dreck, wie aktuell jetzt wieder mit diversen Testprodukten drauf, wo wir Dinge vergleichen. Natürlich Lackschutz, ist ja klar.
Also die liegt nicht im Dreck, die liegt da einfach so. Der Dreck fällt drauf.
Ja, genau. Also ich sag mal so am Rande des
Drecks. Eingebuddelt.
Nee, das nicht, aber sie liegt am Feldrand, sagen wir mal. Also wer hier mal vorbeikommen will und sich eine Tür klauen will, der ist,
Mercedes 190er.
Genau, also wer eine braucht in Dreifarb, wie hieß der? Polo Harlequin Style?
Ja, so ähnlich.
Ne? Genau, lasst sie uns bitte liegen.
Ist auch kein Türgriff dran.
Achso, ja, siehst du, das ist uninteressant. Genau, also die liegt da und wir haben mal irgendwann einen Test gemacht, C-Quartz UK, mit 3 verschiedenen Untergründen und haben neben einem hauseigenen Capro-Produkt haben wir eine reine Entfettung gemacht und haben eine Runde Amigo an dem dritten Feld gemacht.
Genau.
Lustigerweise war das eines der Fälle, die am längsten und das deutlich über ein Jahr auf dieser Testtür durchgehalten haben.
Richtig.
Und wir jedes Mal aufs Neue gedacht haben, das kann doch nicht wahr sein. Mhm. Ja, jeder, wirklich jeder, wenn wir das irgendwo posten würden in einem Forum oder in der Gruppe und würden sagen, nimm mal Prima Amigo als Vorbereitung für ein Coating, die würden uns mit Mistgabeln aus dem Forum jagen und auf uns losgehen und sagen, was wir für Vollhonks wären. Dieser Test hat das Gegenteil bewiesen.
Ja.
Und zwar mehr als eindrucksvoll.
Mhm. Ja, man muss es natürlich ein bisschen differenzieren, weil sich die Bilder da ganz, also tatsächlich komplett unterschiedlich dargestellt haben. Aber es war definitiv so, dass man nicht sagen konnte, das Feld, wo das UK auf dem Amigo sitzt, ist nach 3-4 Monaten platt. Ganz im Gegenteil.
Genau,
ja. Es war eher so ein Sheeting-Feld. Mhm. Es hat jetzt nach 4-5 Monaten nicht mehr so stark geperlt, das mit Politur und Eraser vorbereitete. Aber es war ein sehr, sehr gutes Sheeting-Feld. Also es hat auch noch nach 12 Monaten sensationell das Wasser ablaufen lassen. Witzigerweise, das ist eine komplett andere Charakteristik hervorgebracht.
Also deshalb, aber das ist halt immer dann so die Gretchenfrage. Willst du es riskieren?
Nicht in der Beratung würde ich es keinem empfehlen, letztendlich, wenn es nicht funktioniert, das UK auf dem Lack, dann hast du halt einen Amigo drunter empfohlen und weißt nicht, ob das eventuell schuld ist
daran.
Ja. Und deswegen würde ich es nicht tun.
Also man kann natürlich, wenn man experimentierfreudig ist, kann man es machen, aber ja, also in der Praxis würde ich sagen, maximal Polymerversiegelung und dann Cut und dann muss eigentlich entfettet werden und dann, genau. Okay, das war aber dann der verständliche Frageteil.
Genau, und die andere, die können wir ja nochmal
nachfragen. Das können wir machen, genau. Also Daniel, liebe Grüße, hoffentlich, dass das soweit erklärt. Wir setzen gleich an dem Punkt an. Wir sind ja schon wieder ziemlich weit gekommen mit über 55 Minuten. Somit picke ich mir jetzt einfach noch mal ein paar Highlights raus. Und zwar, das fand ich super spannend. Wir wollten eigentlich mein Plan war mal einen ganzen Podcast drüber zu machen. Ach komm, ich lasse es erstmal aus dem Vorfeld. Der Patrick hat gefragt, was unser größter Autopflege-Fail war.
Das wüsste ich gar nicht. Ich habe noch nie Fehler gemacht.
Nee.
Hey.
Da wird er ganz klein mit Hut gerade. Nee, ich glaube, wir machen mal einen extra Podcast drüber, weil ich glaube, da müssen wir ein bisschen sammeln.
Ja, ich muss sammeln.
Also ich habe ein Beispiel gebracht, was ja schon online steht, wo ich tatsächlich in der Vorführung, alter Standort noch, Uhrzeiten her logischerweise, also ich würde mal sagen, das ist mindestens 8 bis 10 Jahre her, da war jemand bei uns auf dem Hof gewesen und hat, ich glaube, es war ein Detailer, wollte er.
Okay.
Und ich wollte ihm es ging um Motorrad. Und ich wollte ihm das auf seinem Motorradtank demonstrieren und bin bei uns, damals lagen meine Sachen einfach in der Garage bei uns, ne, so ein Plastikschrank und da waren dann die Sachen drin, bin ich in die Garage und wollte mir den Meguiars Final Inspection holen, wollte ihm das zeigen und habe die Flasche gegriffen, gehe raus und habe das angewendet drauf und das, ohne Scheiße, das hat geschmiert wie sonst was, also ich habe es mit dem Tuch nicht runtergekriegt und habe gedacht, was ist das? Demo-Effekt hoch 10, ne? Ganz schlimm. Ja, da hat sie mir geweißt, du wirst wahrscheinlich nicht drauf kommen.
Ach so, ich hätte jetzt gedacht, du hättest was anderes reingefüllt gehabt, wusstest du es aber nicht.
Nee, das nicht. Ich habe die falsche Flasche gegriffen. Weil du kennst ja die Miraclays Flaschen in diesem Beige.
Genau.
Und da steht ja eigentlich nur eine andere Nummer und Name drauf. Ja. Und der Rest ist ja komplett ident. Und es war damals, das gibt es heute glaube ich gar nicht mehr, es war irgendeine Kunststoffpflege aus der Profiserie. Ein Kunststoffreiniger mit Pflege, irgend sowas gab es da. Ich glaube die 39 oder irgendwie sowas hieß die glaube ich damals. Vinyl and Rubber, irgendwas.
Ja, genau.
So irgendwie, ne?
Ja.
Ja, ich habe halt die falsche Flasche gegriffen und habe halt, weil der Kunde da war und da plapperst du halt, ne? Und dann, ja, sprühst du ein bisschen drauf und ich habe den dann Kunststoffpflege auf den Tank verschmiert und
cool.
Ich habe es dann gemerkt und habe es natürlich dann gerettet irgendwie, ne? Aber erst dachte ich, ey, was denkt der denn jetzt, dass ich ihm das Produkt verkaufen will oder was? Ich habe richtig gemerkt, wie er neben mir stand, so, sein Ernst? Ja, oh Mann, ey, das war ein schöner Fail auf jeden Fall. Also das ist mir da so spontan eingefallen.
Okay.
Aber wir denken nochmal drüber nach.
Ja, ich muss sammeln, das wird viel.
Oh, doch, jetzt?
Ja, bestimmt.
Okay, aber also wir machen mal einen Fail-Podcast.
Ja.
Genau, also Patrick, das nur als Einleitung, kommt noch mal was Größeres. Okay, was habe ich hier noch? wir hauen es einfach mal raus, weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt wird es eh es wird released sein, weil wir werden jetzt ein, zwei Wochen brauchen, bis dieser Podcast veröffentlicht wird, weil ich vorher noch ein, zwei andere habe. Der Felix fragte, was wird an der Incredibrush geändert? Siehe Facebook-Post.
Ah, ich habe den nicht gesehen.
Den Post?
Den Facebook-Post.
Ah, okay. Ich habe gestern mal wieder, oder vorgestern habe ich mal wieder einen Hass gekriegt, nachdem mir ein werter Händler aus England Screenshots geschickt hat von einem mutmaßlich normalen Online-Shop, der eine Incredibrush verkauft, mit dem gesamten Text, Microfiber Madness Incredibrush, ist cool. Ganz toll, bla blub, und hat sich rausgestellt, es ist ein China-Shop, komplettes Plagiat, also einfach nachgemacht mit Originaltext von uns, also nicht geklauter Text, sondern selbstgeschriebener Text und benutzt Incredibrush und Microfiber Madness als Schlagworte dafür. Und das habe ich dann mal zum Anlass genommen, nochmal darauf hinzuweisen, dass die Leute sich nicht von so schäbigen Plagiaten irgendwie verarschen lassen sollen und dass unsere Bürste wirklich aus Deutschland kommt und nicht aus China.
Ja.
Und habe dann geendet mit, und deshalb optimieren wir die Bürste immer weiter und werden immer weiter dran arbeiten und deshalb kommt in Kürze eine Verbesserung. Das, darauf nimmt der Bezug.
Okay.
Ich habe ein schönes Bild gepostet, nämlich das, was überhaupt nichts sagt, nämlich ein Geknuddel aus Gummi, Kunststoff, irgendwas.
Ja, aus der Fabrik.
Genau, aus der Fabrik. Ich war nämlich letzte Woche in der Fertigung gewesen und habe mir das nochmal live angeguckt. Deshalb, ne, keine Story, das ist in Deutschland. Also ich bin nicht irgendwo hingeflogen, geht nämlich gerade gar nicht. Das ist ein schöner Beweis eigentlich für die ganzen Zweifler, wo die sagen, hey, das kommt ja aus China. Ja, gerade
nicht nach China geflogen.
Genau, war gerade schlecht. Also ich habe die Bilder auf dem Handy, die ich selbst gemacht habe. Wir haben den Griff optimiert. Das kann man an dieser Stelle schon mal sagen, weil die kommt jetzt, die jetzige Charge wird produziert. Wir haben früher den Griff tatsächlich zugekauft, du weißt es ja wahrscheinlich auch. Ja,
genau.
Ne, das ist ein Werkzeuggriff, den wir gekauft haben und irgendwann hat aus heiterem Himmel im Laufe des letzten Jahres hat dieser, oder ist noch gar nicht lange her, wenige Monate ist es her, da sagte dann plötzlich dieser Hersteller des Griffs bei der letzten Bestellung, nö, kann ich nicht mehr liefern, machen wir nicht mehr.
Mhm.
Oh.
Das ist blöd.
Das ist ziemlich
mit dem Draht in der Hand ist irgendwie schlecht
arbeiten. Richtig. Ja, und dann haben wir gesagt, Leute, ist euer Ernst? Ja, dann haben wir versucht, irgendwie noch Alternativen herzukriegen. Es gab halt nur Sachen, die uns nicht zugesagt haben. Und irgendwann habe ich dann gesagt, Incredibrush ist so eine geile Bürste, die läuft auch wirklich gut. Und wir gehen wieder Risiko und gehen davon aus, die wird noch Jahre gut laufen und investieren in ein echtes Spritzgusswerkzeug und machen einen Griff.
Selbst.
Also nicht hier bei uns, sondern die Firma, die auch die Backenaser für uns macht, also der Spritzgießer. Und ich bin dann wirklich mit blauen Augen hingegangen und habe denen wirklich meine Wunschvorstellung gesagt und habe gesagt, ja, ich gehe immer so ein Gespräch und sage, wahrscheinlich geht es nicht, weil ich irgendwie sowas immer denke, das kann ja nicht sein, sowas gibt es nicht. Und bin ich hin und habe gesagt, wahrscheinlich gibt es nicht, aber gibt es vielleicht, könnt ihr so ein Spritzgussteil auch in weich machen, also kein Gummi, sondern einfach weichen Kunststoff? Na klar, okay. Und dann haben sie mir ein Muster hingelegt, ich habe das Muster angefasst, habe gedacht, so wird es, ja, das geht noch ein bisschen besser. Okay, ja, und siehe da, es ging besser und wir haben jetzt dann, mutmaßlich jetzt schon auf dem Markt, hoffentlich einen nagelneuen, noch ergonomischeren Griff für die Incredibrush. Mhm,
richtig.
Ne, du hast ihn ja schon live gesehen,
getestet.
Auch schon getestet natürlich. Mhm. Ne? Und zwar aus einem Guss, nämlich diese Fingerschutzscheibe, die vorher unter Umständen auch mal nach oben gerutscht ist, die ist jetzt integriert,
genau.
Auch aus einem sehr, sehr schön weichen Kunststoff. Also eigentlich ist es wie Gummi.
Ja, aber es ist fühlt sich so an, ja.
Das ist total lustig. Ich habe auch gesagt,
das ist ein bisschen satiniert, aufgeschäumt
genau.
An der Oberfläche.
Genau, und es ist kein Aufkleber mehr drin, sondern es ist jetzt eingeprägt in Credibrush, sodass es unverwechselbar jetzt ist. Ja, also das Ding ist jetzt, war eine große Investition wieder, aber ich bin sicher, es lohnt sich und jeder, der jetzt eine Bürste kauft, der wird dann die kriegen. Natürlich, klar, wer jetzt gerade eine alte noch gekauft hat, den Griff tauschen geht nicht. Das ist leider irgendwann ist halt in der Fertigung irgendwas neu.
Ja, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Also überleg mal, bei den Millionen Bürsten, die wir verkaufen werden davon, der Aufkleber muss nicht mehr geklebt werden.
Das stimmt.
Ne? Das ist Knöchelschutzscheibe muss nicht mehr manuell
drin richtig
gefriemelt werden.
Genau. Wird auch bei uns normalerweise gemacht. Ne? In dem Fall macht das sogar mein Senior. Kann man ja ruhig mal offen sagen. Hier wird viel familiär gemacht bei uns und der stanzt wirklich diese Fingerschutzscheibe bisher aus. Genau. Dann wird dann noch ein bisschen entgratet am Rand und so weiter. Das fällt auch weg jetzt. Alles so Arbeitsgänge, die einfach das Ganze sehr aufwendig gemacht haben. Und damit kompensieren wir natürlich jetzt ein bisschen die Investition, weil auch so ein Werkzeug kostet ja nicht
2,50 Euro
und noch zwei mehr. Genau. Aber das nur zu dieser Frage, was da geändert wurde. Somit, aber ihr könnt sie dann auch live sehen. Der Felix, der gefragt hat, kommt er aus der Gegend, der darf sie sich gerne dann nochmal live hier angucken. Was habe ich denn noch, Timo? Da können wir noch ein, zwei Fragen runterbringen. Das hatten wir auch. Ja, das könnten wir vielleicht noch mal mit aufgreifen, weil die habe ich nicht beantwortet. Die war mir zu umfangreich tatsächlich. Die Frage von D-Man oder D-Mann unterstrich A war Big Boy Blower Mini. Vor-, Nachteile, Kaufargumente. War natürlich eine relativ kurz gefasste Frage, weil so ganz klar, ich habe jetzt gesucht, gegenüber was, aber also Vor- und Nachteile vom Mini wohlgemerkt.
Okay, Nachteile.
Die Frage ist mir gegenüber was, ne? Das ist so ein bisschen.
Also ich sage deshalb nichts, weil es eigentlich keine gibt. Also ich finde, der Mini ist halt auch aus meiner Sicht, auch aus meiner privaten Sicht von den drei Blowern, die wir haben, eigentlich die sinnvollste und coolste Investition, weil er eigentlich keine Nachteile hat, finde ich. Also ich sag mal, das, was er an geringfügig wenigerer Leistung oder geringerer Leistung hat gegenüber dem Pro, finde ich, ist in der Praxis, gerade bei dem Hobbyanwender, nicht wirklich so auffällig. Ne? Und dafür hat er aber den Vorteil, dass er die Luft auch noch temperieren kann. Und das ist, finde ich, auch nicht zu unterschätzen. Wir haben es jetzt gerade vorgestern wieder ausprobiert hier, oder nicht ausprobiert, aber angewendet, weil wir eine Cabrio-Verdeckversiegelung hatten. Ja. Und nach der Wäsche des Fahrzeugs musste natürlich das Cabrio-Verdeck auch entsprechend zügig getrocknet werden. Daher half das mit der temperierten Luft natürlich auch nochmal eine Spur besser, als wenn man jetzt nur Luft drauf gepustet hätte.
Wobei man da zumindest sagen muss, dass die Blower alle Wärme machen, nur der natürlich kann zuheizen.
Der also kann zuheizen.
Kann nochmal eine erhöhte Temperatur. Genau,
was die anderen tun, ist letztendlich einfach wahrscheinlich die Abluft des Motors, die sowieso entsteht, mit vorne rauszupusten, weil es technisch sowieso nicht
anders geht. Richtig.
Das macht man dann zum Feature, während der Mini tatsächlich noch eine Heizung zusätzlich hat und das Ganze deutlich stärker erhitzt. Und dann finde ich ihn auch gerade kompakt genug, dass man ihn auch mal eben irgendwohin mitnehmen kann, dass man ihn beispielsweise, wenn man ihn, habe ich auch heute Morgen noch in der Beratung gehabt, als Staubsauger nutzt zum Beispiel, auch mal mit ins Auto nimmt. Also da ist halt Platz für so ein Pro, da wird es dann in manchem Fußraum schon eng.
Ja, ist auch echt unpraktisch dann. Das Ding ist auch schwer und also das wollte ich auch nicht machen. Das ist
mal abgesehen davon, dass man den nicht als Staubsauger nutzen kann. Von daher ist es eigentlich jetzt Quatsch gewesen, was ich gesagt habe, aber man kann ihn halt eben so
Vacuum-Attachment dann, ja. Also finde ich, hat es eigentlich schon alles richtig gesagt. Was ich noch finde, wenn man die Kaufargumente oder Nachteile anbringen will, weil da kann man jetzt auch schon sagen, es wird demnächst ein Mini Plus kommen.
Ah ja.
Ja, es ist, das
weiß ich noch gar nicht.
Weißt du gar nicht?
Nee.
Okay, haben wir auch vor zwei Tagen es bestellt, glaube ich. Also geplant war der schon länger und da war es irgendwie wieder total still drumherum und jetzt gibt es aber den zu bestellen. Das ist ein Mini Plus. Das ist quasi der Mini mit einem Twin-Motor. Also stärker. Um ehrlich zu sein, hat das so ein bisschen Fireball-Niveau, was wir vorhin schon hatten, weil es wird jetzt was optimiert, wonach jetzt der normale Mini-Käufer sagen könnte, toll, hätte ich das gewusst. Allerdings ist es so, es ersetzt nicht den Mini. Also das heißt, wir werden in Zukunft drei Blower haben, also eigentlich vier mit dem Handblower, aber drei Großgeräte, sage ich mal. Und der Mini Plus soll sich quasi zwischen Mini und dem Pro platzieren, wird die gleichen Features haben wie der Mini, also mit Temperatureinstellungen, mit regelbarem Luftstrom und auch das Vacuum Attachment wird man nutzen können. Das geht auch, weil ich glaube, die haben den Doppelmotor hintereinander irgendwie gemacht. Also beim Pro sind es ja zwei Turbinen irgendwie nebeneinander, da wird es mit dem Vacuum-Ding wahrscheinlich schwierig. Bei dem ist das Gehäuse, glaube ich, nur länger geworden. Man kann den Vacuum Attachment weiter nutzen und die stufen das, glaube ich, jetzt so ein bisschen ab. Das ist natürlich eine fiese Sache. Es wird für den Mini Plus einen Rollwagen geben, wie es ihn auch für den Mini gibt. Allerdings wird nur der Mini Plus die lenkbaren Rollen haben. Der Mini hat nur, das wäre jetzt einer meiner Nachteile, die ich sagen könnte, das Zubehör da ist ein bisschen ja, da haben sie ein bisschen gespart, weil Lenkrollen finde ich persönlich halt eigentlich ziemlich gut.
Das stimmt, ja.
Und der Mini-Rollwagen, der hat halt einfach nur 4 Rollen, die gerade ausrollen können und ja,
das stimmt.
Also das wird der Mini Plus haben. Ansonsten habe ich jetzt die Features, so viel mehr Features gibt es nicht. Das ist einfach primär ein bisschen stärker einfach. Aber wird auch teurer natürlich. Also von daher.
Ich stelle mir gerade vor, wie man mit dem Mini Pro das Saugelement nutzt. Und ich sag mal, der normale Mini mit dem Sauger ist schon ultra stark. Mm, also ja. Der saugt stärker als so ziemlich sämtliche Profi-Kercher und andere Geräte, die ich so kenne. Ich stelle mir gerade vor, wenn der Mini Pro dann auf voller Leistung saugt und der erste Mensch seine Fußmatten wegsaugt mit dem.
Ja, genau.
Ja.
Ja, und weg war's. Also, aber gut, ansonsten Kaufargumente waren das ja eigentlich. Das Kaufargument war ein bisschen schwierig, weil entweder brauche ich einen, ich brauche keinen. Also natürlich, ein Argument generell für einen Blower kann man schon sagen, ist natürlich toll, um generell Ritzen auszupusten. Schwierige Bauteile wie Kühlergrill, so ein typischer VW-Audi-Kühlergrill, ja. Wabengrill. Ist ein Albtraum zum Trocknen, ja. Da feuerst du durch und das Ding ist trocken. Das ist so generell ein Blower-Argument. Ansonsten, klar, wenn du touchless trocken willst, was zeitlich schon ein recht hoher Aufwand ist, muss man ehrlich sein,
ja.
Aber du kannst touchless trocknen, dann ist es natürlich geil, keine Frage. Ja. Da würde ich aber dann wirklich auch sagen, wenn du dann einen sehr, sehr gut gepflegten Lack hast, also ein gutes Coating, gutes Lackschutzprodukt drauf, dann reicht der Mini meiner Meinung nach.
Ja.
Mit dem Moment, wo man sagt, ja, mal so, dann wäre ich dann auch eher beim Pro, weil dann brauchst du wirklich diesen Leistungsschub, vielleicht in Zukunft der Mini Plus, keine Ahnung, aber dann könnte es vielleicht mit der richtig kontaktlosen Trocknung schon schwierig werden. Also das dann.
Ich glaube, der Pro spielt seine Vorteile dann aus, wenn du tatsächlich keinen Lackschutz drauf hast. Ne? Wenn du also wirklich eine komplett geschlossene Wasserfläche drauf hast, die du dann trocknen musst und das ist halt dann, da ist dann mehr Luft einfach besser.
Ja, genau. Oder halt ein schlecht funktionierender Lackschutz, wo man sagt,
ja.
Genau. Aber ansonsten Vorteile waren jetzt viele dabei.
Ja.
Das ist eigentlich cool. Also wir benutzen die wirklich regelmäßig, die Teile und vollumfänglich. Eigentlich kann man Nachteile?
Nee, also ich. Nö.
Kostet halt Geld.
Ja,
das richtig. Ist nicht gerade billig, ne? Aber.
Der allgemeingültige Nachteil für jede Art von Produkt.
Genau,
kostet ja. Geld.
Kostet Geld, richtig. Also, das ist dann unser Nachteilargument. Genau, ja, hoffentlich beantwortet soweit. Ich gucke nochmal weiter, weil die Zeit läuft uns wie immer davon. Ja, wann, nee, das ist hinfällig mit dem Moment, wo wir es dann haben, wann wir das Geschäft wieder aufmachen. Wir planen ja da gerade so Termine. Mhm. Termingeschäfte. Wir planen, dass die Leute bei uns auf Terminabsprache in den Laden kommen können und okay. Wir dann eben die Regelungen einhalten, die uns halt hier geboten werden. Aber das ist dann hoffentlich in 2 Wochen, schätze ich, wenn der Podcast kommt, ist das hoffentlich
okay.
Schnee von gestern. Darum müssen wir da nicht drauf eingehen. Ganz spannende Frage, weil das ein sehr gefragtes Produkt gerade ist. Kann der Baxen 17 fragt das, kann der Meguiar Ceramic Detailer auch auf Wachs angewendet werden? Habe ich mit einem sehr, sehr einfachen Yes beantwortet, beziehungsweise habe ich einen Screenshot aus dem Meguiars Forum gemacht, wo die sagen, geht auf allem, auf Wachs, auf Versiegelung und auf Coatings. Somit erstmal beantwortet.
Ja.
Aber
nicht so, dass ich das gemacht hätte bisher.
Nee, wir haben es noch nicht probiert tatsächlich.
Wir haben es, glaube ich, immer auf nackten Lack gemacht.
Ne? Genau.
Ja,
genau.
Stimmt. Aber das ist doch gut, wenn es geht. Also das wusste ich jetzt auch noch nicht so in der Form.
Das war sogar auch das war jetzt das offizielle Statement der Produktbeschreibung in den USA und ich habe dann zusätzlich nochmal den Text weitergelesen bei Meguiars und da steht sogar eine Frage, kann man es machen? Und die sagen explizit, ja, kann man. Frischt auch Wachse auf und so weiter. Also die sagen wirklich auf allen, genau, also das funktioniert. Nur einfach mal, weil das Produkt da doch sehr gefragt ist. Eine lustige Frage war, manchmal ist halt geil, ne? Warum habt ihr keine 75 mm Polierteller mit M14 Gewinde? Habe ich da ein Bild geschickt von unserem. Nee, haben wir immer noch.
Ach, stimmt, den kleinen.
Ja, den von Flex.
Den von Flex.
Ja, den kann man auch ganz mal kaufen. Also, ich habe dann aber ein Screenshot, ein Bild gemacht aus dem Lager und gesagt,
stimmt.
Ja, also haben wir. Na, genau.
Stimmt. Aber warum haben wir die von Festool nicht mehr?
Ich glaube, die gab es nicht mehr.
Kann sein.
Also ich glaube, die gab es nicht mehr. Irgendwas ist da eingestellt worden, meine ich ja.
Und also die waren natürlich
ja elendig teuer.
Ja, die waren sauteuer.
Die waren gut, aber. Ja. Ich glaube, wir haben die aus Verfügbarkeitsgründen rausgenommen.
Ja.
Irgendwas war da, ja. Was haben wir denn noch? Was haben wir noch Spannendes? Achso, das kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr beantworten. Das ist auch eine recht allgemein gefasste Frage, aber die habe ich nicht beantwortet. Worauf ist zu achten, um hologrammfrei mit der Rota, Formulierung war, durchzuziehen?
Mhm.
Ich vermute mal
zu polieren.
Zu polieren gemeint. Von Kenny E91.
Worauf ist zu achten? Am besten jemandem zugucken, der es kann. Also letztendlich, ist es tatsächlich so, dass rotatives Polieren, gehen wir mal vom schlimmsten Fall aus, du hast eine Rotationsmaschine und ein unischwarzes Auto und musst an dem unischwarzen Auto die senkrechten Flächen bearbeiten, waagerecht ist ja alles immer noch deutlich einfacher, dann stehst du natürlich vor der schwersten Aufgabe, die ein Aufbereiter sich stellen kann und haben kann. Und ich würde jetzt wirklich, vielleicht lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, aber ich würde mal sagen, zwei Hände reichen aus, um die Anzahl derer in Deutschland zu nennen, die das hologrammfrei in jedem Fall, bei jedem Auto hinbekommen.
Genau, die Ergänzung fand ich wichtig. Also ich glaube, man kriegt es schon auf vielen Autos hin, auch wenn man ein, in Anführungszeichen, nur versierter Aufbereiter ist, ja. Aber sich aus dem Fenster zu lehnen, zu sagen, ich mache das immer hologrammfrei, das, also mag sein, dass das nur einige können, immer aber
bei jedem Auto in gleichbleibend, ich sag mal, relativ zügiger Geschwindigkeit, also nicht, dass ich, ne, ich klar kann ich natürlich auch an jeder Tür 6 Stunden verbringen, bis ich es dann endlich mal hingekriegt habe. Ja. Aber ich sag mal, aus der Erfahrung und aus dem FF heraus glaube ich nicht, dass es mehr als 10 Aufbereiter in Deutschland schaffen. Nachprüfbar und nach Eraserwish und oder Endfetter. Und von daher
ist schon sauschwer.
Hologrammfreies Polieren mit der Rotation auf sämtlichen verfügbaren Lacken ist eine reine Übungssache. Und damit meine ich 200 Autos, 300 Autos.
Muss man schon mal was gemacht haben, ja.
Es gibt sicherlich einige Sachen, die man dabei beachten kann. Wahl des Pads, Wahl der Politur, wobei dich auch eine Anti-Hologramm-Politur nicht davor rettet, wunderschöne Hologramme zu zaubern, wenn du es nicht drauf hast mit der Maschine.
Und wenn der Lack halt auch ein Arsch ist.
Ja. Genau, aber du kannst von den äußeren Einflüssen kannst du so viel Weichen stellen, wie du möchtest. Wenn du es mit der Hand nicht drauf hast, dann wird es nichts.
Also ich glaube, das kann man so allgemein schon eigentlich halten. Ne? Das ist, weil es gibt jetzt ja keinen Königsweg. Nee. Also man kann jetzt nicht hier auf dem Podcast sagen, halte die Maschine auf 90 Grad auf links und mach 2 statt 3 Kleckse Politur und nimm aber nur die. Nee.
Ja, also sicherlich gibt es so Geschichten wie am Ende die Drehzahl etwas verringern, vielleicht auch den Druck verringern, dass man einfach die Randbereiche, die ja immer das Problem sind bei der Rotationsmaschine, dass man die abmildert. Aber es gibt letztendlich keine Anleitung zum hologrammfreien Rotationspolieren, außer die Erfahrung.
Ja. Ja. Und natürlich gute Materialien, ist ganz klar. Also ne, da macht natürlich schon viel aus, dass man nicht mit irgendeinem Müll poliert und irgendein Pad hat, was schon seit 30 Jahren genutzt wird und in der Werkstatt immer auf dem Boden liegt, was man so öfter mal sieht. Also dementsprechend gehört da ein paar Faktoren, gehören definitiv dazu. Ich persönlich finde aber auch, es ist keine Schande, wenn man es nicht kann.
Nee.
Also erstens, man muss sich nur zu helfen wissen. Das ist ja immer das, wenn ich sage, was ich kann keinen Nagel in die Wand schlagen, dann muss ich wissen, wen ich anrufe, der mir reinschlägt. Es ist halt da genauso. Und da habe ich halt eine Excenter-Maschine und sollte da halt aber dann ein Know-how und eine Ausstattung haben, um eben das Ganze eben dann hologrammfrei abzuliefern.
Ja.
Und das ist, für mich ist es keine Schande. Also das ist
gar nicht.
Mag sein, dass es, da wird ja gerne drüber gestritten, dass das Finale, finde ich, rotativ noch mal ein Quäntchen schöner ist,
lupenreiner. Wenn es perfekt gemacht wurde, ja.
Kann man wahrscheinlich schon sagen, aber erstens sehen das auch nur sehr wenige. Natürlich kann man gerne den Hang zum Perfektionismus ausleben, aber im Zweifelsfall gebe ich halt lieber ein Auto ab, wo ich sage, das ist, empfinde ich, mit einer leichten Abstufung, aber hologrammfrei, bevor ich da irgend so ein Hologramm mehr abgebe oder irgendwann einer kommt und sagt so, hey, wieso sieht denn ein Kotflügel oder das und das Bauteil so aus? Das geht halt nicht.
Ja.
Ja. Genau, also das mal so als allgemeiner Punkt dazu. Ich habe noch 1-2 Sachen. Ich habe gerade gesehen, ich hatte noch eine Seite gescreenshottet. Oh. Da können wir gleich da auch nochmal drauf anknüpfen, weil da befahre ich dich jetzt auch, wie bei allen anderen Fragen. Der muss die, oh, jetzt wie im Kino jetzt, Timo sein Handy bimmelt. Musti Morgil fragt, welche Stufe nimmt man idealerweise für die Low-Lint-Pads von Lake Country bei einer Excenter-Maschine?
Welche Stufe nehme ich denn da? Excenter-Maschinen gehen in der Regel bis 6. Und wenn ich ernsthaft Low-Lints verwende, dann geht es ja darum, schwerwiegende Defekte zu korrigieren. Das mache ich ja nicht, um mal eben so ein paar leichte Swirls da raus zu.
Genau, Anti-Hologramm.
Genau, da geht es ja wirklich darum, was wegzuschaffen. Also Volldampf.
Gas.
Ja. Volldampf und entsprechende Politur dazu, dann kann man sich überlegen, ob man eventuell tatsächlich in dem Fall mal die Geschwindigkeit ein bisschen verringert, wenn man im letzten Kreuzgang ist, um einfach das darauf definitiv folgen müssende Finish etwas zu entdramatisieren, sage ich mal, dass man da nicht mehr so wahnsinnig viel schaffen muss, um das Finish herzustellen, weil natürlich so Lint-Pads auf der Excenter wirklich durchaus sichtbare Hologramme und Spuren erzeugen. Und von daher kann man da im letzten Kreuzgang einfach mal auf Stufe 3,5, 4 runtergehen, wenn die Maschine das soweit mitmacht. Aber ansonsten Volldampf.
Okay. Dann gibt es noch eine Frage, jetzt muss ich gerade mal kurz gucken. Wir hatten es, glaube ich, gar noch nicht getestet. Das ist, glaube ich, die Antwort dann darauf. Von Capro, das Deluxe, warum wir das nicht im Programm haben oder wann wir es denn ins Programm nehmen. So war die Frage, das ist die Felgenversiegelung von Capro.
Genau, wir haben das noch nicht getestet.
Ich bin nicht ganz, nee, stimmt, ich habe damals die, wie heißt die Klasse? Flyby, glaube ich, ne?
Ist das eine Glasversiegelung? Ja, ja, ja.
Doch. Flyby Forte heißt die, glaube ich, das war auch so ein Update gewesen. Die war okay, aber die war halt auch nicht, die war halt nicht G-Technik.
Nee.
das muss man halt leider so sagen. Und, aber bei dem Deluxe, wir haben es, glaube ich, bis heute nicht getestet, ne?
Ich glaube nicht.
Das ist mir ein bisschen blöd, weil wir beide ja versiegelte Felgen im Sommer fahren und das wird dann halt irgendwann mit G-Technik gemacht, weil wir halt natürlich sagen, privates Auto sollte halt auch das für die Saison sein, was dann hält.
Korrekt.
Wenn es dann nicht hält, ist sau blöd, weil wir beide halt in der Regel nicht dazu kommen, Wheel off und nochmal in der Saison neu machen. Darum ist so ein Test immer ein bisschen schwer. Also
stimmt.
Wir müssen es nochmal testen, glaube ich, weil ich habe schon zumindest Gutes drüber gehört. Aber wir haben es nicht noch nicht.
Jetzt kommt der coolste Vorschlag. Wir testen das mal auf einer Felge halb-halb.
Genau, richtig.
So, dann überlegen wir, welche Hälfte ist jetzt welche am
Ende. Das kannst du natürlich halbwegs gut noch durch
mit dem Ventil vielleicht.
Ventil und mit dem Gummi und sowas, ne? Aber es stimmt schon, wenn du das vergisst zu machen, dann so nach einer Woche so, hatten wir es jetzt links oder rechts?
Genau.
Ja, genau. Also wir haben es echt noch nicht getestet. Das ist tatsächlich die Ursache, dass die weder aufgenommen wurde noch abgelehnt wurde. Wir haben es tatsächlich weder abgelehnt noch, nicht
wir
nur
können wieder, nichts gehabt, dazu genau, sagen.
Ich, das ist echt kurios manchmal, ne? Also manchmal gibt es so Sachen, die gehen an einem vorbei. Was steht drüben noch von Capro? Die Kunststoffpflege, glaube ich. Ne?
Da steht noch eine Kunststoffpflege und da steht auch noch irgendwas anderes, ja.
Die haben wir auch bis heute noch nicht getestet. Die steht immer noch rum und wir haben gesagt, Mensch, müssen wir mal, weil die auch eigentlich ganz gut
ist. Die Glasreiniger haben wir durch.
Ja, stimmt, genau. Wie war da das Fazit?
Der funktioniert gut.
Aber ich glaube, der war so elendig teuer, ne?
Und ich fand, der roch furchtbar. Aber also, das ist Geschmackssache.
Also ich finde, der riecht gut, glaube ich, aber du sagst,
dass der roch furchtbar.
Echt?
Ja.
Also ich fand, der riecht gut, aber so extrem penetrant halt. Also ja, das ist schon so wie beste Glascleaner-Konzentratzeiten von Meguiar so.
Das stimmt. Ja.
Das, also das ist, der ist schon beduftet, ne? Also es
ist ja, nicht, dass
der
stinkt. Ja. Nee, das ist nicht der reine alkoholische Anteil da drin.
Das genau. ist halt parfümiert, aber gut, das ist ja okay, wenn einer sagt, meine Nase mag es nicht. Ich fand es extrem intensiv und habe mir halt auch gedacht, so war im Innenraum dann so volle Granate.
Puh. Und der war teuer.
Ja, genau. Das ist auch eine halbe Liter Flasche, ne? Und dann irgendwie 14 Euro oder irgendwie sowas.
Das ist halt auch nur ein Glasreiniger. Ne?
Schwierig. Es ist ein schwieriges Thema, ja. Okay, wie viel? Jetzt haben wir Stunde 20. Ich suche jetzt noch eine raus. Ich habe so viele Fragen, das ist unfassbar. Timo, ich glaube. Doch, hier. Genau. Machen wir als großes Fazit. Oder Finale. Jan NRG fragt, eine hologrammfreie und streifenfreie Versiegelung für Unischwarz BMW-Lack.
Ja, jede.
Genau, ich glaube, das war sogar meine Antwort. Es geht mit allem, man muss es nur können.
Ja, ja, ja. Also da hängt es tatsächlich, würde ich sagen, maßgeblich an der Verarbeitung. Klar, natürlich gibt es auch Produkte, die sind ein bisschen stressiger als andere. Aber also wenn ich die aus unserem Sortiment sehe, würde ich jetzt vielleicht mal Soft 99 Fuso-Code, wenn man das unter Versiegelung nehmen würde, nicht unbedingt für Unischwarz empfehlen, aber ansonsten alle anderen, die wir im Programm haben, sollten auf Unischwarz bei korrekter Anwendung funktionieren.
Genau, ich glaube, das ist echt das Problem. Ich habe das auch auf die Story geantwortet oder in der Story auf die Frage geantwortet. Am Ende ist es oft halt der Anwender und nicht das Produkt. Also das ist natürlich jetzt gemein, weil es gibt bestimmt Produkte, die sind anspruchsvoller zu verarbeiten, ne? Ganz klar. Das muss man fairerweise schon sagen, aber am Ende des Tages ist es halt trotzdem der Anwender. Also wenn der Anwender nicht mit dem anspruchsvolleren Produkt klarkommt, dann ist es halt doch nicht das Produkt, sondern halt der Anwender.
Also ich würde sogar so weit gehen, dass ein glaskeramisches Coating eigentlich die unstressigste Variante ist, wenn man das schon mal verarbeitet hat und weiß, worauf man achten muss. Wenn man also weiß, wo die Highspots zu suchen sind, ist, glaube ich, ein glaskeramisches Coating die beste Möglichkeit, auch ein unischwarzes Auto zu pflegen, weil ein glaskeramisches Coating wenig anfällig ist für, also wenig ist gut, gar nicht anfällig ist für Nachschwitzen zum Beispiel. Oder für eine Wolkenbildung. Das hast du halt auch bei glaskeramischer Versiegelung nicht. Und in der Regel, wenn du da mit guten Tüchern arbeitest, wenn du die häufig wechselst, sodass du nicht riskierst, da irgendwelche Verunreinigungen drin zu haben oder schon ankristallisiertes Coating, dann würde ich ein gaskeramisches Coating auch auf einem unischwarzen Lack bevorzugen, auch wenn man da halt natürlich sehr konzentriert arbeiten muss.
Mhm. Ja, okay. Aber ich denke, so kann man das stehen lassen. Also das ist, es gibt natürlich kritischere Produkte, vollkommen klar. Und es gibt vielleicht ein oder andere Produkt, das Fusocode hast du ja gerade genannt, was ja da jetzt vielleicht wirklich nichts verloren hat, weil die Chance, es zu versauen, sehr hoch ist. Aber ansonsten, egal ob das Wachse sind oder Versiegelungen, Polymerversiegelungen oder Coatings, man muss es halt richtig anwenden.
Genau.
Ja. Ansonsten gerne bei uns nochmal melden für eine Beratung, dass wir gucken, wo dein Wissensstand ist. Und dann gucken wir weiter.
Cool.
So, Timo, wir sind Stunde 22 drüber schon. Du hast gleich deine wohlverdiente Mittagspause.
Mhm.
Und wir haben es ja heute an einem Freitag aufgenommen. Somit haben wir noch ein bisschen was zu tun. Wir haben gerade eben eine schöne Prima-Lieferung bekommen, wo alle Welt drauf wartet, irgendwie wir eingeschlossen, weil so einen Engpass hatten wir schon lange nicht mehr. Glücklicherweise, toi toi toi, ist wieder da.
Ja.
Da werden wir uns ein bisschen als Auspacken machen und dass alle ihre Ware kriegen. Ja, wie fandst du das heute so mit diesem FAQ-Format?
Ja, voll gut eigentlich.
Das ist eigentlich schon ganz witzig.
Ne? Ja, total gut. Also so vollkommen unvorbereitet zu sein, ist eigentlich cool.
Ja, ne?
Ja.
Ich habe ja letzte Woche, wo ich den Olaf da hatte, da habe ich das auch in dem Podcast gesagt, weil ich ihn da sehr gelobt habe dafür. Da war ja 0,0 vorbereitet.
Ja.
Also er kam wirklich hier an und ich habe dann einfach trotzdem ein kleines Konzept gemacht und habe ihm das hingelegt. Und ich glaube, der hat, während er mit mir gebabbelt hat, im Vorfeld hat er immer so mit einem Auge so drüber geguckt, aha, wieder hoch, weiter geredet, wieder runter geguckt, weiter geredet. Ja, also er hat schon überflogen und ein, zwei Sachen hat er aufgegriffen vorher schon. Aber das war total cool. Ja. Ich habe dann gesagt, ja, brauchst du das? Dachte, nö, wofür?
Ja. Das Coole ist, wenn du so unvorbereitet und spontan bist, du musst nicht halb intelligent tun. Die Leute merken dann, dass du wirklich intelligent bist.
Stimmt. Ne? Ja, richtig. So. Oder auch nicht.
Man kann unserem Podcast ja heute nichts vorwerfen.
Heute nicht. Davor auch nicht. Aber nee, was nicht ist, kann ja noch kommen.
Nee.
Also, weißt du, das ist ja immer so ein bisschen.
Ja, nee. Also wir sind gut, glaube ich.
Ja, ich denke auch, wir sind echt gut. Also das Eigenlob stinkt zwar brutal, aber ja, ist egal. Das
Podcast riecht man nicht.
Podcast riechen nicht. Das ist, wie war das eine mit Tränen lügen nicht und Podcast
riecht nicht.
Ja, ist gut. Gutes Schlusswort eigentlich. Schön, letztes Schlusswort dazu, weil ich das ja immer wieder updaten muss. Und ich glaube, zu dem Punkt, wenn der kommt, haben wir es geschafft, weil wir standen heute. Was dann jetzt geht es wieder los mit dieser Zeitrechnung. Heute vor 2 Wochen,
ja.
So ungefähr, also ich schätze mal 2 Wochen kommt diese Episode hier. Oder wir haben sie vor 2 Wochen aufgenommen, das ist kompliziert. Wir standen kurz vor der 1000er Abonnentenmarke.
Ja, cool.
Das ist schon fett. Also ich bin echt hellauf begeistert.
Absolut, ja.
Das ist zwar irgendwie ein krudes, vielleicht falsches Wort, ein kompliziertes Rechenbeispiel, wie die sich das zusammenreimen, weil die gehen dann irgendwie davon aus, alle Leute, die es über Streamingdienste hören, in der Regel dann irgendwie abonniert haben, weil, ne, keine Ahnung, wieso, weshalb, warum man da davon ausgeht und die es regelmäßig hören, sind dann automatisch Abonnenten. Also es mag jetzt ein paar Abweichungen geben, aber 1000 steht mit Sicherheit dann schon, weil heute waren es schon fast 1000 und in 2 Wochen sind es dann 1000. Ziemlich geil.
Ja,
also,
absolut.
Das ist schon überragend. Also,
ja.
Und wirklich hohe Zugriffszahlen. Also.
Und demnächst müssen ja auch wieder mehr Leute zur Arbeit fahren und haben Zeit. Und
stimmt,
so.
Genau. Toi, toi, toi.
Ja.
Übrigens ganz geil, da kommen wir bestimmt auch noch hin. Also, wo wir vorhin bei Zielen waren, das ist jetzt unser Ziel, was wir uns heute in diesem Podcast setzen. Wir müssen ja irgendwann mal auf Podcast-Tournee gehen. Weil ich bin ja großer Olli Pocher-Fan geworden. Ich habe den nie gemocht, außer in diesem einen Film, den er gemacht hat, den ich geil fand. Vollidiot hieß er, glaube ich.
Ja, so hieß er.
Ich fand ihn mega.
Ich fand ihn furchtbar.
Also okay, dachte ich mir, ich fand ihn wirklich mega gut, kann ihn aber im Fernsehen fast nicht leiden. Wenn ich ihn irgendwo sehe, dann denke ich so, oh nee, Pocher, ja. Mhm. Und seitdem der diese Instagram-Nummer da macht mit den Influencern und so.
Können ihn die Influencer nicht mehr leiden.
Ja, das stimmt. Das ist okay. Da ich keiner bin, komme ich ganz gut klar. Und ich feiere das total, was der macht und diese Ehrlichkeit, die da an den Tag legt. Und der tritt jetzt in Autokinos auf. Mit Live-Podcast, mit seiner Frau zusammen. Also sie haben schon Podcast vorher gemacht. Ich habe zugegebenermaßen noch keinen einzigen gehört. Es steht auf dem Zettel, dass ich es machen muss, unbedingt, aber die Zeit ist ein Dieb. Und der hat die ganze Zeit Privat-Podcast halt mit ihr gemacht und jetzt treten die in Autokinos auf.
Ach,
und die sitzen auf der Bühne mit Mikrofon, die Leute haben wirklich dann ihre Streamingdienste an oder wie auch immer das dann gestreamt wird. Und das ist wie eine Live-Show halt, nur als Podcast gemacht. Total cool. Also das ist, finde ich, eine Riesenidee. Ja, Helge Schneider hat gestern gesagt, er macht es nicht.
Er hat gesagt, er macht quasi Schluss. Ja.
Also
er kommt erst wieder, wenn das wirklich alles komplett wieder so ist wie vorher.
Genau, richtig. Und da ist ja gefragt worden, nämlich genau das, ob er denn so eine Autokino-Sache machen würde. Und
Er geht ja auch in Rente. Er ist ja 65, kann jetzt
in Rente. Ja, okay, dann kann er, stimmt.
Und er weiß, wie er sich Kartoffelbrei macht.
Okay, dann kommt er durch die
Krise, glaube ich,
ganz gut durch.
Ja. Ja.
Ja, aber das so als Ziel, ne? Wir müssen dann irgendwann mal große Auftritte machen. Was ich gerade, und das ist jetzt auch mein persönliches Ziel, ich will das rausfinden, ob das geht und ob wir da eine technische Möglichkeit finden, ob wir sowas wie eine Art Call-In-Sendung machen können.
Ah.
Weißt du,
Live-Podcast.
Genau, Live-Podcast. Da hätte ich, also Live-Podcast geht, das machen die Sizzle Brothers schon.
Okay.
Aber ich hab selbst da noch keinen Live gesehen, weil die das dann irgendwie zu Tageszeiten machen, wo Leute wie ich arbeiten. Mhm. Aber hör mal, wer da hämmert.
Ja.
Geil, ich sehe es auf dem Display wie bumm, bumm. Okay. Also, das jetzt so zu Ende zu führen, die machen das schon, aber ich glaube, die machen das live einfach, weil sie halt jetzt so Rekord drücken und dann machen sie es halt. Mhm. Was mir heute Morgen irgendwie so reingekommen ist in den Kopf, dachte ich, wie geil wäre das denn, wenn Leute wie bei einer Radioshow sich anmelden können, ne? Und es muss dann vorselektiert werden, nicht, dass da irgendwelche sonst die komischen Leute anrufen, die rumplögen irgendwie, aber einfach vorher kurz Gespräch, okay, bleibt eine Leitung so ungefähr und dann schalten wir die Leute in den Podcast rein und die können gewisse Zeit mit uns plaudern, Fragen stellen, wie auch immer.
So. Mhm.
Das finde ich eine coole Nummer eigentlich. Wie das geht, keine Ahnung. Aber, also mit Mikrofon ging es. Also das war ja mein Fernpodcast war ja so, da habe ich mich über eine Seite eingewählt, habe einen Link gehabt und da war ich dann drin.
Ja.
Ne, das war easy, aber wer hat denn schon so ein Headset-Mikro-Setup zu Hause?
Ja.
Hat halt auch nicht jeder. Aber das wäre so, das finde ich cool. Aber ob das funktioniert?
Das stimmt.
Mal überlegen. Vielleicht fällt uns irgendwas Schlaues ein. Gut, Timo.
Tommy.
Ich würde sagen, schön war's.
Sehr.
Viele Fragen unbeantwortet gelassen, wenn ich mein Handy sehe, aber ich habe ja die meisten.
Futter.
Genau, wir brauchen noch Futter und ich habe das meiste bei Instagram beantwortet und wir machen einfach wieder hier und da neue Fragerunden. Ich hoffe, das Format gefallen und die Idee dahinter gefallen und ja, bleibt uns weiter treu, hört uns weiter zu und guckt vor allem bei Instagram rein, auch wenn das der Timo nicht macht. Aber genau da starten wir wieder solche Fragerunden und gehen dann gerne auch hier wie heute auf solche Fragestellungen ein. Ja, wie immer kann ich nur sagen, der aktuelle meistgesprochene Satz, bleibt gesund.
Sehr wohl, genau.
Ne? Bleibt gesund und munter und kommt gut durch die Zeit. Und ja, wir können uns so verabschieden.
Wir hören uns.
Genau, wir hören uns. Danke fürs Zuhören.
Mhm.
Und wir sehen uns beim nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao, ciao. Ciao.